Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moin, Eggert.
Moin.
Na? Ja, Lea 174, der Podcast für Freunde und alle, die es werden wollen, von uns, von dir, von mir.
Genau, ja, gerne. Ich freue mich über Freunde.
Ja, genau, vielleicht kommen wir neue dazu. Erstmal schöne Grüße an seinen langjährigen Hörer Uli P. aus P. Ja. Still Skating mit über 50, Glückwunsch. Also ich glaube, einer der fittesten Hörer, die, also in dem, also ne, am Alltag
gemessen. Absolut.
So vom Alter her am fittesten. Von dem, was er jetzt noch alles so macht, kann man sich ein Beispiel dran nehmen.
Ja, absolut. Also, auch jetzt, körperlich,
ohne, schlank jetzt, und schlank. Und, ja, genau, ja. Also, aber ohne, dass wir jetzt eben als Musterschüler jetzt, ne, also aber immer noch up to date, was coole Platten angeht und Skaten traue ich mich schon lange nicht mehr.
Also nee.
Das ist vorbei schon.
Habe ich auch noch nie getraut. Das tut mir auch manchmal leid, weil ich das wirklich mal hätte machen sollen. Ich fand es immer cool, habe es immer bewundert, aber ich habe es nie wirklich gemacht. Mhm. Du hast es ja gemacht.
Ne? Ja, ich habe es versucht. Das war beim Versuch ist geblieben. Also meine Ollies waren so 0,8 Zentimeter. Aber ich habe irgendwie mal einen Kickflip geschafft. Ich weiß nicht wie. Vielleicht habe ich es auch geträumt, aber also es war einfach zu steif, ne? Zu lang, zu unbewegt. Also ich weiß nicht, es ist nicht so meins gewesen. Also.
Nee, meins leider auch nicht. Ich dachte auch immer, ich war irgendwie zu klumpig, zu groß und irgendwie, ich habe halt zugeguckt und cool eine geraucht. So und
es gab ja zwei Skatewellen, ne? Einmal diese in den
absolut.
70ern, ne? Wo man dann, oder später genau. 70er, Anfang 80er, da hat er immer diese billig von Nanunana noch diese kleinen, schmalen Bretter. Also da waren dann nicht diese coolen Holzdecks mit den super geilen.
Mit den Motiven und so.
Ja, die gab es dann damals immer noch nicht.
Ne? Totenköpfen genau.
Und dann die zweite Welle, da habe ich dann aber. Dann ja. Da war es gar nichts mehr. Da war ich,
die späten 80er, so wie Anthrax. Ja. Und alle Bands nachher so ihre Boards hatten.
Vielleicht wollte ich mir vom Abitur nicht noch beide Hände brechen. Kann auch sein, ich weiß es nicht, aber ich habe es irgendwann gelassen.
Ach, das wäre wenigstens eine Entschuldigung gewesen, aber selbst dafür hat es nicht gereicht. Nee. Mhm. Nee. Der einzige Olli, den ich kannte, das war der Nachbarssohn, der Vater war Kapitän. Und für den haben wir doch mal eine Tube Flutschi-Creme bestellt und danach hat er auch nicht mit mir geredet.
Naja. Ach so, ehrlich, okay. Der einzige Olli, den ich kenne, ist der Hamster von meinem Kumpel.
Ja.
Aber, genau, aber das ist. Das
ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, ja. Ich war im Urlaub auf Sylt, hier auf der Insel der Reichen und Schönen, 5 Tage netto. Also die Cayenne und
Cayenne fast schon. Panamera oder so ähnlich?
Nee, viel Cayenne.
Viel Cayenne,
viel Taycan, 911er und viele Steppjacken.
Wie heißt du mal diese Marke Reichenstein? Nee, oder Löwen? Ich weiß nicht mehr.
Wellenstein, nicht Reichenstein. Das ist, glaube ich, kein. Nee, es gibt noch Siebenstein. aber das ist aber keine
teure Marke, ne?
Oder? Ich hätte mal eine Jacke von denen.
Ja, aber diese Läden, die sind immer hier in jedem Kurort, in jedem Ostseebad.
Ja.
Ich weiß nicht warum.
Wir sind erstmal mit dem Fahrrad zu Aldi geradelt, ganz standesgemäß.
Ja.
Nee, ohne Scheiß, wirklich. War gut. Die Architektur von Westerland hat mich noch mal wieder erschreckt, obwohl ich die Insel schon ganz gut kenne.
Ja, die Traume.
Achso, muss ich sagen, mein Lieber.
Ja.
Da haben sich also viele Architekten Mühe gegeben, aber es hat bei keinem gereicht, irgendwie, dass man da freiwillig hinguckt.
Ja, Westerland ist schon echt ein Hoch auf die 80er, das ist wirklich irre. Das ist alles noch da, ne? Oder 70er, ich weiß gar nicht.
Ist ja, so alles, ne? Also eigentlich genau, so spät, ja, also Waschbeton viel Bauhaus, ne? Genau.
Wurde nie bombardiert, also ist immer noch wie in den 80ern.
Ja, komisch, ne? Also man denkt immer, da war irgendwie so ein U-Boot-Hafen oder so, aber trotzdem haben sie einfach so gebaut, weil in Kiel baut man ja auch so, oder in, weiß ich, in Hannover.
Ja, Kiel ist ja auch so eine traumhafte Stadt. Jetzt versorgen wir uns mit allen.
Nein, also ich bin in Eckartförde, haben wir kurz Halt gemacht, also sehr nette Leute. Ja. Wir waren so im Strandabschnitt, haben kurz mal Pause gemacht von der Nordsee zur Ostsee, also für Rückfahrt nach
Eutin.
Und muss ich ja immer alle 200 Kilometer meinen Ölstand messen und bin jetzt auf meinem Mutschefiedel gegangen und mach so die Motorhaube auf und dann steht da so ist so ein Typ so, macht so, na, Motor noch da? Also ja.
Das ist gut. Das ist gar nicht schlecht.
Ja, war sehr lustig. Also sehr, sehr entspannte Leute. Hat mir ein paar Tipps gegeben, was ich...
Ja? Wofür denn?
Nee, weil wir Kolben bringen. Ne, die sind ja verknatzbüdelt. Läuft das Öl durch. Und also das ist ja das Problem bei meinem kleinen Hyundai. Und es gibt angeblich irgendwas, so ein Öl, so ein Mittel, was man ins Öl schüttet, oder ne, da, wo das Öl reinkommt, dass das irgendwie die Kolbenringe, keine Ahnung, Zement oder ich weiß nicht, Vogelsand. Also irgendwas soll helfen, das soll mal, gibt's im Baumarkt. Also so ein netter Typ auf jeden Fall. Er hatte aber auch schon eine Zylinderkopfdichtung bei seinem Peugeot nach 5 Jahren, hat auch schon Probleme. Mhm. Und nette Leute da oben. Schön entspannt. Also.
Ja, ich war noch nicht da, ne? Aber es ist, es sind natürlich auch exotische Autos und ich weiß nur, dass sie früher im Osten doch mit Gemisch gefahren sind. Da musste doch irgendwas anderes noch immer mit reingeschüttet werden in das
Benzin. Ja, genau, da musste jetzt, glaube ich, noch Blei.
Frag mich nicht.
Nee, das war ja verbleit, ne? Das Benzin und da gibt es ja so ein Blei zum Zusatz, ne? Dass man die ganzen Oldtimer, die nicht unverbleit fahren.
Deswegen.
Ja, ja, da gibt es einen Zusatz. Ich meine, es ist irgendwie so ein Bleigemisch. Also,
extra Blei.
Ohne Witz, ja. Ja, das ist, ich weiß nicht, vielleicht. Keine Ahnung, also das war zumindest mal früher der Stunt. Ja, genau. Ich habe viele Filme gesehen, also extrem viel. Ich weiß gar nicht.
Echt?
Ja, es war schlechtes Wetter.
Stimmt.
Und vielleicht können wir gleich mal anfangen, weil ich habe extrem viel geguckt. Auch gute Tipps.
Dann schmeiß mal den Riemen auf die Orgel.
Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
Oh. Jo.
Dann leg mal los.
Ich fange mal kurz an, genau. Ich habe gesehen auf Netflix Ripley, eine Serie, achtteilige Serie, eine Verfilmung von Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley, glaube ich, ne?
Genau. Ach ja, richtig, natürlich.
Da gab es ja schon mal mit Mark Wahlberg, glaube ich, mal eine Verfilmung von 92, glaube ich, oder 90.
Kommt mir bekannt vor.
Und also Ripley heißt das, es geht wieder um die Romanverfilmung. Großartig, erinnert an dieses Film Noir, ne? Also diese brettharten Gangsterfilme aus den 40ern, glaube ich, wo, also wenig Emotionen, alles in schwarz-weiß gedreht, ne? Er spielt in New York und in Italien und großartig. Also von der Ästhetik her unfassbar gut. Film Noir ist ja irgendwie ein Genre, ja, was ganz stark da dran erinnert und sehr spannend inszeniert. Es geht ein bisschen langsam, also fängt ein bisschen langsam an, aber die Ästhetik und die Kulisse großartig, schauspielerisch auch echt toll. Also kann ich äußerst empfehlen. Wie gesagt, schwarz-weiß, aber toll. Echt wirklich gut gemacht.
Ja.
Ich glaube, echt hoch bewertet auch überall. Kann ich sehr empfehlen. Unbedingt mal reinschauen.
Cool.
Genau. Das war Ripley auf Netflix. Ganz frisch angelaufen, glaube vor 6 Wochen. Richtig klasse. Genau, das war meine erste Empfehlung für heute.
Cool, muss ich mir auch mal reinziehen.
Genau, könnte was für dich sein.
Amazon Prime. Ja. Ich hab mir auch gerade so ein Buch gekauft über Film Noir, weil mich das auch interessiert. Das
Ach, ehrlich?
So ein Genre, was ich mir noch nicht so richtig erschlossen habe. Ich weiß, ich es als Kind immer so ein bisschen deprimierend fand, diese Filme.
Ist es die liefen auch. Ja, total.
Die liefen ja damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen komischerweise ständig rauf und runter. Mhm. Und mittlerweile sieht man die nirgendwo mehr, irgendwie habe ich das Gefühl. Aber
eine Hauptrolle spielt Andrew Scott. Ich glaube, der hat auch, glaube ich, bei Fleabag mitgespielt. Okay. Also auch brillant, wirklich, genau, Fleabag hat er mitgespielt, King Lear, weiß ich gar nicht, Black Mirror war auch zu sehen.
Oh ja.
His Dark Materials, gut, also wirklich sehr emotionslos, also es ist einfach wirklich, ja, guckt es euch an, ich kann gar nicht viel dazu sagen, aber großartige Unterhaltung, wahrscheinlich muss man ihn so wegbingen irgendwie. weil es einfach nicht auszuhalten ist, weil die Cliffhanger einfach so stark sind.
Ja.
Genau, das war's eigentlich.
Ja. Kann ich gut verstehen. Ich habe mir jetzt nochmal reingezogen, zum fünften Mal, glaube ich, No Country for Old Men von 2007, ne, von den Coen-Brüdern, diesen Film, spielt halt so im Jahr 1980, handelt von so weißen Cowboy-Typen, die an der mexikanischen Grenze sich da gegen sich das Leben zur Hölle machen. Es geht eben um Waffen, es geht um Geld, es geht um Gewalt und ist halt wie heißt der? Javier Bardem, also Javier Bardem als ist für mich der beste Villain aller Zeiten mit seinem komischen Hochdruckgerät, mit dem man dann die Leute umbringt. Und ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, hat so eine Gasflasche dabei mit einem Schlauch. Und Tommy Lee Jones spielt den Bullen, Woody Harrelson.
Das ist so ein Bolzenschussgerät oder das doch, ne?
Ja, irgendwie sowas Komisches. Also jedenfalls kann er damit auch die Schlösser an der Tür raussprengen, er kann das den Leuten an den Kopf halten, etc. Und er jagt halt Woody Harrelson und Josh Brolin und die jagen wiederum ihn. Und also habe ich schon fünfmal gesehen, ist jedes Mal geil, also jedes Mal Goldmedaille. Das Ende ist, also es ist ein Film, wirklich einer der großen Filme eigentlich, finde ich so. Aber das Ende bleibt immer unbefriedigend und ich vergesse immer das Ende immer wieder. Also wer den noch nicht gesehen hat, meine Frau hat den nämlich noch nicht gesehen, deswegen habe ich den jetzt nochmal geguckt mit ihr. Kein Land für alte Männer. No Country for Old Men von 2007.
Ich habe gesehen The Antisocial Network auf Netflix. Auch sehr spannend, da geht es um diese ganze Hacker-Szene, und diese Netzwerke, diese ersten Websites, die so, wo so alles erlaubt war. 2chan, 4chan haben wir auch drüber gesprochen, ne?
Ja, also, ja.
Dann gab es später auch 8chan, Chan, also.
Ja. Ja. Wo die Incels sozusagen herstammen, ne? Die ganzen Frauenhasser und
Querdenker und so. Ja, genau, das war ja eigentlich so eine sehr, sehr tolle Doku auf Netflix, The Antisocial Network. Das antisoziale Netzwerk für alle, die, genau. Und da geht es eigentlich darum, dass diese Hacker-Szene oder die Nerds und so sich da alle versammelt haben und dann irgendwie sich da austoben konnte. Da gab es ja also Social Media so im Sinne, also es war ja eigentlich parallel zu Facebook oder so, ne? Also es gab, war ja, das ist schon sehr lange her, dass ist da wirklich, dass da eben auch viel gepostet wurde, ne? Also kam auch viel aus der Manga- oder Anime-Szene, so ein paar Leute. Die haben sich halt alle connected und dann, eben Spaß gehabt und dann ging es irgendwann, haben sie sich auch so, gab es so, diese Macht, die sie dann hatten als Hacker, als Szene, wie sie dann irgendwie zum Beispiel die Scientology-Sekte angegriffen haben, so, ne, wo sie gemerkt haben, okay, wir haben auch eine politische Macht oder eine Macht, irgendwie in so einen Laden mal Alarm zu legen, ne, oder mal so Sachen zu posten, die sie eigentlich gar nicht sehen wollten, also die, ne, und davor gab es eben auch schon einen rechten Hetzer aus dem amerikanischen Radio, den sie dann wirklich auch komplett vorher schon entblößt haben und haben gemerkt, so, die ganzen Hacker, also die sich da versammelt haben, die haben sich auch in der realen Welt dann mal getroffen und so, ne, und kennengelernt und haben gemerkt, okay, wir sind mächtig, wenn wir wollen, können wir jedem zerstören, wenn wir wollen, ne, also wir können, das haben sie dann, wie gesagt, bei den Namen vergessen, diesem rechten Verschwörungstheoretiker, der hauptsächlich im Radio agiert hat, dann irgendwie gemacht, der war dann nachher im Knast, oder weil er kam, wurde irgendwie als Agent entlarvt und dann, also, oder als FBI-Mitarbeiter und dann wurde er noch andere Sachen und dann war er im Knast gelandet, war pleite, also dass die, da haben sie gemerkt, okay, wir können schon was erreichen, haben das dann mit Scientology gemacht und irgendwann der Steve Bannon, ne, mit seinem Breitbart gemerkt, okay, die Leute sind irgendwie empfänglich dafür, für alles Mögliche, ne, irgendwie, ne, weil viele eben, man kann viel posten und einfach auch Schwachsinn machen und viele gucken das, klicken das, haben das für sich zunutze gemacht und am Ende, also um das jetzt kurz vorweg wegzunehmen, Ende der Geschichte war, dass dann diese wirklich bekanntesten Leute, die bei diesen Netzwerken dabei waren, dann meinten, okay, der 6. Januar, der Sturm aufs Kapitol, ist ja letztendlich der Ausdruck gewesen von diesen ganzen verwirrten Leuten, weil das QAnon und das fing dann auch alles da an, ne? Alles, die konnten eben schreiben, was sie wollten und es wurden Leute, die wurde geglaubt, ne? Und dann dann wurde das Ganze irgendwie auf Facebook weitergesponnen und das Endergebnis hat man dann da gesehen. Und die haben sich wirklich dafür verantwortlich gefühlt am Ende, dass sie damit angefangen haben, einfach Schwachsinn zu posten und irgendwelche Sachen zu erspinnen und anderes. Also, egal, lange Rede, also sehr gute gemachte Doku, fand ich. Antisocial Network auf Netflix, sehr empfehlenswert. Also,
ja, Ja, ist ein ernstes Thema und ich habe gerade vor kurzem nochmal einen Podcast gehört, ich glaube Lanz und Precht war das oder so, kann man ja drüber denken, was man will, aber war nochmal sehr gut zusammengefasst, wie die Lage sich so verändert hat, wo das auch nochmal gesagt wurde, dass an jeder anderen Zeit das eine klare Nummer gewesen wäre, dass Biden wiedergewählt wird, einfach weil die wirtschaftlichen Zahlen so gut sind und weil insgesamt sich alles so positiv entwickelt hat in den USA, aber heutzutage halt eben Gefühle und diese subjektiven Wahrheiten viel wichtiger sind und sozusagen viel ernster genommen werden als die Fakten und insofern und eben Trump, der spielt das eben wie so ein Magier, spielt ja sozusagen diese Fäden und da ist er halt sehr gut drin und so Themen zu setzen und dann spielen die Zahlen und die Fakten alle gar keine Rolle mehr und so.
Ja, wenn du dessen bedienst, ne, wenn du diese, also weil die Leute eben, ich will jetzt nicht wieder mit Traumatisierung anfangen, aber natürlich irgendwie ist auf einer Grundlage von dass sie eben instabil sind, wirtschaftlich, psychisch, wie auch immer, das ist also, ne, auch bedingt durch was auch immer für Faktoren, ich will das gar nicht abschätzen, nicht gemeint, aber das fällt auf so einen fruchtbaren Boden und wenn du dir das zunutze machst, das Breitbart dann ja gemacht, dass die Spenden ja erkannt hat. Ne? Da gibt es ein Netzwerk und die Leute glauben das und die haben alle ganz viele Kommentare und ne, Feedback und so auf diese und dann sind es natürlich immer die, das sind natürlich nicht die Demokraten, die sowas machen. Ne? Das sind genau mal die Falschen aus unserer Sicht. Ne? Aber das ist schon interessant, wenn du irgendwie über Leichen gehen willst, dann fällt dir das damit leicht, ne? Also mit solchen Theorien und Äußerungen und Netzwerken zu operieren, das ist natürlich klar. Naja, gut.
Schweres Thema. Okay,
Ein
Trash-Film geguckt, kann man sagen, von 1962, The Witch's Curse von Riccardo Freda, italienischer Filmemacher der 60er Jahre, ist also eine absolute Rarität. Und zwar war das sein Beitrag zu den Machiste-Filmen. Machiste, das war so eine Bodybuilder-Rolle, das stammt so noch aus den 30er Jahren und wurde in den 60ern, hat sich das in so ein Trash-Format im italienischen Kino viel mehr verwandelt und in dem Film geht es halt darum, dass der Hauptdarsteller im Jahr 1522 in so einem Lendenschurz in die Hölle absteigen muss, um dort eben mit seinen Superkräften gegen Adler zu kämpfen, gegen Schlangen, Stiere, Löwen und dann kommt noch so eine verführerische Höhlenhexe an und so und der Hauptdarsteller hieß Kirk Morris. Damals war ja so Bodybuilding noch ein absoluter Raritätensport, was ganz selten ist. Und da konntest du also damit Karriere machen, dass du da die Muskeln gezeigt hast und so. Und hat halt vorher als Gondoliere gearbeitet und wurde dann auf Einladung eines Filmproduzenten 1960 nach Rom geholt und hat dann da sein Glück gemacht. Und 1969 hat er dann noch mitgespielt in einem Söldnerfilm mit deutschen Schauspielern, mit Sieghard Rupp und Arthur Braus. Arthur Braus, sehr bekannter deutscher Polizistendarsteller in den 70er, 80er noch gewesen, in dem Film Sturm der Feuervögel und der war offensichtlich für jeden Spaß zu haben, der Schauspieler. Wer das mal gucken möchte, gibt es das mal auf DVD, The Witch's Curse von 1962, Riccardo Freda, aber also unter den italienischen Regisseuren relativ bekannt.
Ja, sehr schön. ich habe geguckt die Quincy Jones Doku auf Netflix. Großartig. Die ganze Lebensgeschichte, ne, des eines der wichtigsten Produzenten irgendwie bis heute.
Ja, ne?
Und ja, Quincy Jones 1933 in Chicago geboren und ganz in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Die Mutter leider psychisch krank, ganz früh schon. Ja, also hat sie eigentlich nur psychisch krank erlebt, irgendwie war ständig auch oft in Kliniken und so. Der Vater war ein ganz liebevoller, netter Mensch, der auch gut zu ihm und seinen Geschwistern war. Quincy Jones, tolle Persönlichkeit, total lieber, netter Kerl. Ne? Ich glaube, 1933 ist er schon auch, also irgendwie schon einen Tick älter mittlerweile. Also hat alles mitgemacht, so über Bebop, ne, bis Michael Jackson und hat auch hier Oprah Winfrey entdeckt und so weiter. Hat wirklich viel erlebt. Aber es ist wirklich ein grundsympathischer Kerl, ne? Also muss man sagen, nicht arrogant, irgendwie hat sich viel für die afroamerikanische Geschichte interessiert, ne? War viel mit Black Community gearbeitet und so, ne? Und ja, kann man gut gucken. Es ist eine tolle Pop-Doku, absolut sehenswert. Und er hat überall Glück gehabt und gut gearbeitet, außer mit, was war das Einzige, was er nicht konnte, war eine Ehe. Das hat ihn nicht so gut. Glaube ich, dreimal verheiratet. Er war ja auch mit Nastassja Kinski verheiratet, glaube ich, auch zum Schluss. Tochter von Klaus Kinski. Aber nee, wirklich toll. Musikalisch, ja, menschlich, großartiger Typ und tolle Bilder auch, ne? Also super, immer die Kamera mit dabei und sehr auch viele intime Behind-the-Scenes Eindrücke. Ja, großartiger Typ.
Und, cool.
Ja, gerne mal reinschauen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch geguckt, einen alten Western von 1967, Requiescant, also Requiescant ist wohl italienisch, mögen Sie in Frieden ruhen, hieß er auf Deutsch, ist einfach ein abgefahrener Western, weil er so ganz viele Sachen mit sich in sich vereint, die in Italien damals Zeitgeist waren in den 60er Jahren. Also da kommt Katholizismus, Marxismus und auch so Nihilismus drin vor, würde ich sagen, ist eigentlich ein Schlüsselfilm zum italienischen Western, zum Italo-Western. Hauptdarsteller ist Lou Castel, das war damals so ein linksgerichteter Politschauspieler, spielte später auch in Wim Wenders, der amerikanische Freund, mit an der Seite von Dennis Hopper, und der erhebt sich halt sozusagen gegen die kapitalistische Herrschaft, sag ich mal, und dann gibt es noch einen, so einen revolutionären Pfarrer, das ist Pier Paolo Pasolini als Schauspieler, den kennt man eigentlich ja nur als Regisseur, als eigentlich als Kultregisseur von Die 120 Tage von Sodom, der entstand so schon ein paar Jahre später dann, und ja, Pasolini wurde dann ja ermordet, kurze Zeit darauf, und ja, der Regisseur ist hier Carlo Lizzani gewesen. Der hat sich im Jahr 2013 übrigens mit 91 Jahren das Leben genommen, ist vom Balkon gesprungen in Rom. Ja, also alles sehr tragisch geendet, aber der Film selber ist echt crazy, weil er halt, sagen wir mal, so ein Vorklapp ist zum eigentlichen Italo-Western, und man merkt sozusagen, aus welchen Quellen sich das Genre so speist, nämlich aus so extremen politischen Strömungen und religiösen Strömungen in Italien eigentlich. Also insofern, wer das mal irgendwo sieht und sich dafür interessiert, soll es mal gucken. Requiescant, mögen Sie in Frieden ruhen, von 1967.
Ich habe auch nichts schön als nächstes. Also ganz, es geht echt schlimm weiter. Und zwar auf, habe ich gesehen, auf HBO, auf Sky, I Know This Much Is True. Das ist eine Miniserie mit Mark Ruffalo nach dem Roman von Wally Lamb. Kannte ich vorher überhaupt nicht. Mark Ruffalo spielt in einer Doppelrolle. Genau, und zwar sind das, genau, die beiden Brüder, Dominic und Thomas Bertzi, das ganze Spiel in Connecticut, und es ist eben eher ein Psychogramm. Das ist ja also kein Act, keine Verfilmung. Es geht ja um so, ja, um zwei Brüder, die, wie gesagt, beide von Mark Ruffalo gespielt werden, und der eine Bruder ist eben schizophren und sägt sich in der Bibliothek den Arm ab, weil er gegen den Irakkrieg protestiert. Und damit geht's los halt, ne? Und es ist ständig der Golfkrieg, so, genau. Und ja. Der andere, genau, es geht immer zwischen diesen beiden Brüdern, und der eine versucht ihn immer aufzufangen und wieder, ne, aufs Gleis zu bringen, oder eben versuchen, dass er eben nicht, ne, also halbwegs stabil ist, so, sofern das überhaupt geht. Und es gibt immer so Rückblenden auf die Mutter eben und den bösartigen Stiefvater. Mhm. Also es sind wirklich kaum zu ertragende Szenen. Also auch, auch sehr nett. Also Mark Ruffalo ist ja eigentlich jetzt bekannt. Ich glaube, macht viel so hier irgendwelche Comic-Verfilmungen.
Weiß ich gar nicht, bekannter Schauspieler auf jeden Fall, ja.
Ja, er ist jetzt gerade, also überhaupt nicht bekannt dafür, ne? Also, ich glaube, Hulk oder so damit gespielt, und so ein paar Avengers und so Marvel-Kram. Also das, okay, egal, aber er spielt wirklich brillant. Ich finde es ein bisschen schade, dass er diese beide Rollen spielt, weil man natürlich dann irgendwie schon weiß, also das ein bisschen raubt einem so ein bisschen die Fantasie, ne? Aber wirklich kaum zu ertragen, so viel Schmerz, ne? Also auch lieber, also der Bruder, der eben noch so halbwegs stabil ist, schlittert auch immer, weil er nach wie vor allein in der Kerl lässt, immer noch wieder in so Situationen rein, mit einer psychisch Kranken, auch so einer Frau, die dann irgendwie die Biografie übersetzen soll seines Vaters, und egal, aber wirklich unfassbar hart, und wirklich, wer sich das antun mag und ein bisschen irgendwie ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das empfehlen soll, aber er lässt ihn halt nicht kalt, ne? Also I Know This Much Is True, ich glaube von 2020, genau, schon ein Tick älter. Auf Wow und auf HBO.
Wow.
Ja.
Das hört sich echt ganz schön bitter an. Okay. Aber du würdest sagen, es sollte man.
Kann man sich, also ich fand es gut, weil es wirklich gut geschaut, also vom Schauspieler,
ja, ja.
Leistung ist gut und es ist halt ein, ja, ist man, wenn man eben mal sich ein bisschen wieder erden will, grounden will, dann kann man das in jedem Fall damit machen.
Okay.
Ja, ich gucke sowas ja ganz gern mal, ne?
Weil ich ja, denke
so,
okay,
es halt geht in die Tiefe und so, lässt, ne, ja, lässt ein bisschen nachdenken. Ich habe da, genau, hast du noch was oder?
Ja, ich habe noch mehrere.
Ach so, ah ja. Okay.
Und zwar habe ich noch einen Film gesehen von 1975, Fräulein Else heißt der. Fräulein Else, das ist eigentlich eine Erzählung von Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler ist ja so ein Autor gewesen Anfang des Jahrhunderts und hat so Bücher, Geschichten geschrieben über die K&K-Monarchie, beziehungsweise lebte sozusagen ja in der, sozusagen nach der K&K-Monarchie, hat aber also Kaiser- und König-Monarchie, das ist ja Österreich-Ungarn gewesen, und erzählt sozusagen das Innenleben und die Konflikte der Menschen, die damals gelebt haben. Und ist das sehr ungewöhnlich, weil er so psychologisch erzählt. Das gab es damals eigentlich fast noch gar nicht. Und wurde dann eben auch alles verfilmt nachher, und unter anderem eben dieser Stoff hier, Fräulein Else, wurde mehrfach verfilmt, auch 1975 mit Kurt Jürgens in so einer kammerspielartigen Geschichte, wo dann eben eine, soll eine junge Frau dazu gebracht werden, mit der nackten Ansicht ihres Körpers die Schulden des Vaters zu begleichen. Also es geht auch so um Stände und um Machtausübung und so, ne? Und das Problem ist bei der Produktion, dass es eben so, dass so ein TV-Bild ist, was eben nur wirkt wie so klinisch ausgeleuchtete Theaterkulissen, also gar nichts Spielfilmhaftes an sich hat. Die Dialoge werden aus meiner Sicht auch sehr so theatralisch gespreizt vorgetragen. So ein bisschen das Problem, was man früher hatte, dass eben Theaterschauspieler eben keine Filmschauspieler sind, ne? Und immer so ganz überdeutlich und auch überdramatisch das sozusagen praktizieren. Und dann merkst du eben, dass das nicht so, dass, beim Film geht es ja eher um kleine Gesten, ne? Spätestens seit Robert De Niro. Und da wird eben das R noch so gerollt wie 1933 oder wie bei Gustav Gründgens oder so, ne? Und dann wird dann mal zwischendurch, nimmt die Frau dann mal Drogen, ich glaube, um sich umzubringen, dann sind plötzlich so Farbfilter auf der Kamera, also alles sehr ein bisschen skurril und insgesamt würde ich sagen, aus heutiger Sicht doch relativ ungenießbar die Erzählung, wie die umgesetzt wurde. Und was Erstaunliche war, dass da auch noch eine Nacktszene vorkommt. Ich weiß nicht, ob das 1975 öffentlich-rechtliche Verfilmung lief dann im Fernsehprogramm. Vielleicht war das auch so die Zeit so nach der sexuellen Revolution noch, dass man da so sowas einbauen wollte. Jedenfalls ist sie, plötzlich ist die Hauptdarstellerin zwischendurch jedenfalls oben ohne zu sehen, ja.
Mhm.
Also, das ist, kann man sich, wenn man das möchte, kann man das auf YouTube gucken. Es spiegelt auf jeden Fall, würde ich sagen, eher den Zeitgeist der 70er Jahre als den der 20er Jahre, ja.
Mhm.
Fräulein Else.
Mhm. Ja, ich bin ja, alles, was gegen die Prüderie ist, finde ich immer sehr gut. Ne? Nicht, weil es, ne, aber ich, einfach,
ja.
ich muss gerade letzte Diskussion auch bei Game of Thrones irgendwie, da sind da irgendwie, ne, nackte Frauen, nackte Männer, so, ne, also manchmal ist es ja auch so, okay, weil es irgendwie ab 18 sein muss oder irgendwie noch eine andere Facette, was ich, also ich finde nur, ich freue mich ja tatsächlich drüber, dass diese Prüderie, was ich im amerikanischen Film ja echt überhaupt nicht abkann, ne, wenn so Mord und Totschlag, weil so, ne, und aber, oh, ein Nippel, ne, um Gottes Willen, ne, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Das finde ich halt dann wieder so, okay, weil, warum nicht, ne, also das ist, Nacktheit gehört dazu, ne, das ist doch nicht, muss man sich nicht für schämen, finde ich dann manchmal gar nicht schlecht, ne, wenn es dann passt, so, und nicht aufgesetzt ist.
Genau.
Oder, ich weiß nicht, falsch, wie soll ich sagen, aber.
Es ist genau der Punkt, ne? es darf eben nicht ausbeuterisch sein.
Genau.
Wenn es sozusagen
genau.
in den Kontext passt, ist es völlig
genau,
in Ordnung.
Genau, wenn es einfach erotisch oder schön ist oder so, ne, und dann ist es so vollkommen okay, und das, wie gesagt, ich finde das nach wie vor mal ganz, ganz schlimm, ne? Das wird auch nicht besser oder so, ne,
im Hollywood-Film,
nee. Nee, das ist auch auf Social Media irgendwie auch, da wird ja die Venus-Familie oder weil irgendwie Bilder und Statuen oder sonst was sofort zensiert oder so, ne. Mein Gott, nee. Aber gut, ich weiß nicht, ob das bei Game of Thrones jetzt irgendwie.
Nee, ist es auf jeden Fall wahnsinnig, also müssen wir jetzt auch nicht aufmachen, das Fass, aber ich finde es auch wahnsinnig, wie soll ich sagen, ich finde das so eine zwiespältige Diskussion, weil natürlich theoretisch, wenn ich Instagram anschalte, dann wirklich das voll ist mit leicht bekleideten Frauen und die da, ne, irgendwas machen, ob die jetzt, ganz egal, ob die jetzt dir erklären, wie ein Handy funktioniert oder ob die erzählen, wie emanzipiert sie sind, immer leicht bekleidet dabei und um Klicks zu kriegen und da. ist für mich so ein bisschen, das ist so ein Zwiespalt. Ne? Einerseits dürfen sozusagen keine Nippel gezeigt werden oder keine Sexualität. Andererseits dreht es sich eigentlich nur noch um Körperlichkeit sozusagen.
Ja, genau. Es ist so hoch aufgeladen, ne? aber Nacktheit oder so normale, natürliche Nacktheit ist so, um Gottes Willen, ne? Aber das ist kein natürlicher Zugang mehr, ne? Zu dem ganzen, zu dem Thema. Ich finde, ich habe das ja damals, es ist schon ewig her, dass ich in den USA damals in den USA eben ein Jahr zu Gast war, ne? Und dann wurde echt das, weißt du, das ist alles verboten, ne? Irgendwie alles zensiert und so. Aber wenn du da im Lockerroom sitzt, ne? Oder dich umziehst, ne? Und dann mit dem Footballteam zusammen, weil du irgendwie mal versucht hast, egal. Und dann, was da passiert so, ne? Ja, dann sind da Frauen, irgendwie Mädchen, die mit 16 ihre dritte Abtreibung hatten oder so, ne? Mhm. Und da wird, was da sonst noch alles für Sprüche und sonst wie, ne? Hinter den Kulissen, das ist ja alles nicht mehr natürlich oder normal, ne? Und dann erreichst du ja immer das Gegenteil damit, aber ich wollte das Fass jetzt gar nicht aufmachen, nur ich finde es manchmal ganz schön zu sagen, okay, natürliche Nacktheit und schön, so, ja, Mann oder Frau ist einfach immer angenehm, weil es dann einfach so, ja, mein Gott, ne, es kann auch natürlich einen normalen Zugang dazu haben, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie das schlimm finden muss oder tabuisieren muss.
Gar nicht. Aber mir fällt das auch immer auf, dieser Widerspruch, wenn ich mal mit meiner Frau, die ja Ostdeutsche ist, sozusagen, wenn wir ab und zu mal am FKK-Strand sind, da habe ich mich auch ein bisschen vorher erst geschämt und so, aber mich dann schnell dran gewöhnt und das ist ganz, ganz komisch, wenn man sozusagen zum ersten Mal da ist, dann plötzlich feststellt, ach so, das hat gar nichts mit der medialen, mit der Nacktheit zu tun, also weil das sind halt normale Menschen und du merkst plötzlich, es hat eigentlich im Regelfall wenig Sexuelles, sondern es ist eher sowas Normales irgendwie und du gewöhnst dich relativ schnell daran, aber es ist eben, natürlich ist da keiner gepudert, keiner ausgeleuchtet, keiner ist austrainiert, sondern es sind halt meistens Menschen, es sind ja oft dann Menschen im höheren Alter oder halt Kinder oder so und du stellst halt fest, das ist eigentlich was völlig Normales sozusagen.
Ne? Wie in der Sauna eben auch, ne? Also das so, ich finde es dann problematisch, wird es dann immer, wenn man im englischen Garten, wenn die Touristen kommen und dann sitzen da die 68er dann, ne, nackt und dann, hier, und dann wird alles fotografiert und so.
Ja, ja, ja.
Das ist natürlich der nächste Punkt, ne? Das ist also, okay, wenn es Nacktheit gibt oder so, ne, ganz natürliche oder so, und dann filmt, dann hast du irgendwie das Problem, dass sie alle mit dem Handy dann noch vielleicht noch rumrennen, da hast du wahrscheinlich dann weniger Bock, ne? Dich dann irgendwie
richtig.
So.
Also, das gibt es hier ja leider auch dann, das sind oft dann.
Ja, das ist natürlich scheiße, ne?
Sagen wir mal, teilweise auch so, sagen wir mal, Leute, die hier neu in Deutschland sind und dann vielleicht ein bisschen überfordert sind damit, weil sie es noch nicht so kennen, die dann glauben, sie müssen das mit dem Handy festhalten. Also gibt es dann auch oft so richtig...
Oh, genau, das ist ja genau das, was ich meine. Oh, guck mal, jemand nackt ist. Ach du Scheiße, ne?
Also das ist denn los? Sorgt natürlich echt für schlechte Laune dann.
Mhm. Und, ja, das glaube ich, ja. Großes Fass, großes Thema.
Genau,
ich wollte gar nicht abschweifen, aber das tue ich natürlich wieder. Ich habe noch gesehen, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, auf einem Film auf Netflix war das, glaube ich.
Habe ich auch gesehen,
das ist super. Fand ich total scheiße.
Achso. Aber über ihr Leben, ne, oder was?
Ja, ich habe es nicht zu Ende geguckt, weil ich es wirklich so belanglos und teilweise echt so überzeichnet fand. Aber Geschmackssache. Nee, ich fand es nicht so gut. Es war wirklich sehr, sehr plakativ so und ich habe es nicht zu Ende geguckt, aber ich habe irgendwann es gereicht. Du fandest es aber gut, ne?
Ich sag mal so, ich habe es ganz ehrlich gesagt, ich habe es mit einem halben Auge geguckt, weil ich auch jetzt nicht so ein riesen Fan bin. Aber ich fand, naja gut, es ist halt über ihr Familienleben und dass sie, ach ja, okay, das wusste man ja vorher, dass sie privat Probleme hatte und so, ne? Aber
dank Bobby Brown lief das Leben dann nicht mehr so.
Ja. Genau. Ja, nee, weißt du was? Ich kann ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr so genau. Also kann sein, dass er nicht so hundertprozentig war. Also ich finde sowieso, es gibt selten wirklich gute Filme über Musiker. Ne? Das ist auch so oft so mittelmäßiges Zeug. Ich muss irgendwann nochmal über den Bob Marley-Film, ist auch Geschmackssache so, ne? Aber dann will ich vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen.
Amy Winehouse kam ja gar nicht gut an, ne? Die neue Verfilmung.
Ja.
Habe ich schon sehr viel
Ich habe nur den Trailer gesehen, ja.
Den Trailer habe ich gesehen, ja. Ich fand, das passt irgendwie vor überhaupt nicht irgendwie. Also
Look and Feel
auch sehr viel zu früh, ne? Also ist ja jetzt gerade mal, weiß ich, wie lange ist es her? 7, 8 Jahre
irgendwie. Ja, sowas, ne? Fand aber ehrlich gesagt bei Bob Marley dasselbe. Das ist schwer, ne, das richtig hinzukriegen. Ich habe das nur gesehen, dass die ganzen knallharten richtigen Reggae-Fans und auch die Leute aus Jamaika und so alle gekotzt haben über den
das
Film.
Das ist halt
so eine Hollywood, so eine glatte Hollywood, so Disney-mäßige Hollywood-Produktion. Das ist natürlich wenig authentisch, ist doch völlig klar, geht ja gar nicht. Also dann passt, muss ja mehrheitsfähig sein für den amerikanischen und europäischen Markt und dann hat das natürlich nur begrenzt was mit dem echten Bob Marley zu tun. Das ist,
Genau, also bei, ja, bei Reggae-Fans oder Amy Winehouse, ja. 2011, im Juli 2011 ist sie gestorben.
Ja. Okay, nein, ich habe noch einen, soll ich nochmal?
Ja, ja, klar, natürlich.
Ja. Ja. Okay, ich habe noch gesehen einen Film von 1989, wieder was ganz anderes, eine Fernsehproduktion, Carambolage. Carambolage wurde gedreht von einem DDR-Bürger, Gerhard Bengsch hieß der, der hat 1989 diesen Film unter Pseudonym noch gedreht, also muss noch vor der Wende gewesen sein und wollte sich wohl damit vor Konsequenzen schützen zu Hause. Handlung war relativ übersichtlich, man kann ihn auf YouTube gucken übrigens, Carambolage. Das Ehepaar Ost kollidiert im Straßenverkehr am Chiemsee mit dem Ehepaar West und dann ergeben sich daraus eben so kulturelle und auch so ein paar romantische Verwicklungen, soweit das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen möglich war damals. Mit dabei waren Iris Berben und Peter Sattmann unter anderem. Ja, ist ein, fand ich einen ganz reizvollen Film, wenn auch sehr konventionell, über eben die Menschen in den späten 80ern, die sich da eben näher kommen und das war eben so alles noch bevor die Wiedervereinigung und die ganzen Alltagsprobleme eintraten, also das war so ganz spielerisch, so als Fingerübung und naja, also wer das gucken möchte, das kann man sich auf YouTube ergoogeln, Carambolage 1989.
Mhm. Genau. Ich habe noch gesehen, und zwar The Regime mit Kate Winslet auf HBO, eine Miniserie, auch gerade erschienen. Spielt in so einem fiktiven Staat, also Polizsatire pur, ein bisschen stark überzeichnet. Ich habe, glaube ich, die erste Episode gerade eben geschafft oder so, muss ich sagen. Okay. Also okay. Es war wirklich sehr, sehr, sehr fast comicartig irgendwie. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging. Also es ist irgendwie, ja, einfach wie Alice im Wunderland, aber auf Politik ein bisschen gemünzt und ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt erwähne, aber es fand ich, kam gar nicht gut an bei mir. Mhm. Kein Highlight, muss ich sagen. aber, Junge, liebe Leute, was jetzt, keine Ausreden mehr, es gibt, läuft jetzt tatsächlich Gomorra auf Netflix, ne? Also alle, ich glaube 7 Staffeln. Ja, unbedingt gucken. Also ich gucke es jetzt tatsächlich zum zweiten Mal, ich weiß nicht, aber dritten Mal. Also Gomorra, die Serie auf Netflix, unbedingt gucken. Unbedingt, also bitte mal reinschauen, weil das ist irgendwie mit das Beste, was ich
mit zum Besten, ne?
Ja, absolut, ja. Ich hätte mich gewundert, warum, wie heißt der, Marco D'Amore spielt ja Ciro Di Marzio.
Hat keine Hollywood-Karriere gemacht.
Der spielte Ciro Di Marzio, also die rechte Hand von Don Pietro Savastano. Ist sozusagen der Hauptdarsteller von Gomorra, der Serie. Und der hat einfach, leider, für mich ist das der nächste Jason Statham gewesen, so, ne? Also weil es einfach so verkörpert, ne? Diese Art von wie soll ich sagen, ja, Actionheld so, aber leider überhaupt gar nicht irgendwie, nicht mal in Hollywood, nicht in Hollywood angekommen, ne?
Und Matthias Schweighöfer darf zum Beispiel mitspielen in Hollywood. Genau. Steh, wer will, du.
Ja, genau. Vielleicht hat er auch keine Lust. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss sagen, es ist einfach großartig. Es ist saubrutal. Also, aber ich verstehe nach wie vor nicht, Roberto Savione, ne? Der. Mhm. Heißt er? Genau, der Autor.
Der Regisseur ist,
Regisseur und Autor, genau, dass der da irgendwie unter Polizeischutz steht, ne, sein Leben lang und trotzdem da gedreht, in Neapel direkt gedreht worden durfte da, ne, direkt, wo die Kamera da eben auch ihre Drogen verteilt. Aber ja, guck mal rein, also ist wirklich, beim zweiten Mal ist es nochmal irgendwie, finde ich es nochmal ein bisschen besser. Wirklich, ja, absolut number one, muss ich sagen. Ja.
Dasselbe habe ich auch gedacht bei vier Blocks, der türkische Hauptdarsteller, nicht türkisch, glaube ich, Libanese, Kida
Kuda Ramadan.
Ramadan? Hm, ja. Also. Warum der nicht? Dem hätte ich auch eine internationale Karriere gewünscht, eigentlich. Hat nicht so geklappt, glaube ich, aber.
Ich habe ja mit Massiv, ne, schöne Grüße, mal gesprochen. Ja. Wir haben ja diese Serie damals promotet, auch mit Faisal und so. Kontakt gehabt viel, so auch mit den, ne, weil wir das eben durch die Promotion-Arbeit dann, Massiv meinte eben auch, dass das, der hat ja super gespielt, ne? Ich finde das super, absolut, wie er gespielt hat und absolut überzeugend und so, aber er kriegt, so, es ist wohl so, dass viele Schauspieler aus der Reihe dann irgendwie auch nur diese Besetzungen kriegen. Also die kriegen jetzt immer, wenn jetzt irgendwie ein krimineller Ausländer irgendwie, ne, oder was auch immer, dann wird der, okay, da haben wir doch jemanden, den, aber das alles andere ist nicht oder so, ne? Also, oder das, klar kann man nicht das, mal eben das Fach wechseln, aber es ist, warum? Also ich finde es schade, aber sie haben es ja viel oft versucht, ne? Es gab jetzt auch diesen Gangster, diesen Banküberfall, wie hieß der nochmal, das, ne, was jetzt gerade frisch rauskam, warte mal, das war das nochmal, das auch wieder mit Faisal und Frederick Lau, warte mal, das war doch
Testo?
Nee. Testo, ne? Genau, es fängt an mit diesem
Überfall. Das ist eine Serie gewesen, ja.
Ach, sogar eine Serie, das war, da geht's darum, dass sie irgendwas, eine Münze klauen irgendwie, ne?
Da kommt irgendwie ein Banküberfall vor, glaube ich.
Also nee, da war das was anderes. Warte mal, das war Faisal und Frederick Lau, die dann irgendwie eine Münze klauen, eine Goldmünze irgendwie.
Aber ach, ist das nachgespielt, dieser
echte Fall? Nee, die Münze war. Nee, die hatte ich auch erst gedacht, so eine ganz kleine. Ich hab's nämlich. Ich konnte
so eine quasi, kleine, okay.
Doch, Testo ist es. Doch, ich weiß schon. Doch, Frederick Lau.
Hab ich noch gar nicht geguckt, muss ich mir noch reinziehen.
Ah, ja. Ja, fand ich ziemlich schlecht. Ich muss sagen,
hattest du berichtet?
Hatte ich schon berichtet? Oh Gott.
Ich weiß gar nicht, hatten wir nicht mal über. Oder war das eine andere Serie, die scheiße war?
Ja, Beton, ne? Oder
Beton
war
scheiße. Nee,
halt, genau, sorry, nein, Asbest, so, sorry.
War das die Serie von, diese Eigenserie von Kida Kamala? Die war leider nicht gut.
Nee, genau.
War leider nicht so gut.
Und jetzt, genau, die neue Serie fand ich jetzt auch nicht so richtig gut. Also
tragisch.
Testo.
Okay.
Nee, das. Aber gut, okay.
Ich habe noch einen Film geguckt von 2019, 15 Minutes of War, ist ein französischer Film, heißt im Original L'Intervention, also die Intervention, und spiegelt einen realen Fall wieder von 1976, und zwar war das so die absolute Endzeit der französischen Präsenz in Afrika, beziehungsweise Endzeit der Kolonialzeit. Die Franzosen sind ja immer noch in Afrika vertreten mit der Fremdenlegion und so weiter, ne? Also als Schutzmacht, glaube ich. Aber auf jeden Fall war das so die Zeit, in der wohl somalische Terroristen in Djibouti, das war eben die letzte damals noch afrikanische Kolonie, einen Bus mit Schulkindern, mit französischen und amerikanischen Schulkindern entführt haben. Aus Paris wird dann sozusagen eine Spezialeinheit entsandt, der Gendarmerie, die dann eben vor Ort sich in die Haare gerät mit den Fallschirmjägern der Fremdenlegion, die schon vor Ort sind, und dann kommt es zu einem gemeinsamen Angriff, die Geiseln werden befreit und dabei kommen die ganzen Terroristen zu Tode und leider auch ein paar Kinder. Und das ist ja sowas, was in amerikanischen Filmen niemals vorkommen würde, dass tatsächlich auch dann vielleicht mal Geiseln sterben. Und das ist halt hier sehr trocken und französisch rübergebracht. Finde ich sehr professionell gemacht. Ich mag ja gerne so französische Thriller. Und der kann also auch locker mit Hollywood-Produktionen mithalten. Kann man sich angucken. Beruht auf historischen Tatsachen. 15 Minutes of War und im Original L'Intervention. Kann ich nur empfehlen.
Ja. Ich habe mich vertan. Es ist Crooks, die neue Serie.
Ach so.
Genau, die ist nämlich in diesem Jahr erschienen. Wieder mal Mann und Berg. Die wir auch schon für Block verantwortlich zeichneten, die haben.
Ach, guck.
Ja, und das war, genau, da geht es um den Raub einer Goldmünze und Frederick Lau spielt so einen Safe-Knacker, den sie dann irgendwie unter Druck setzen. Aber das hatte ich. Kommt schon gar nicht mehr hinterher. Genau, das war, kannst du mal reinschauen. Also ich fand Crooks nicht überzeugend, das war schon wieder sehr, sehr, also, wenn man wirklich das ist ja das Blöde, du guckst irgendwie eine Serie, die wirklich so authentisch ist, dass du glaubst, okay, Alter, das so genau so wird es gewesen sein, ne? Und dann guckst du irgendwie das so.
Ne? Ja.
Also auch schauspielerisch, sorry Leute, ne? Also hart an der Grenze immer so, ne? Und dann man guckt ja schon wieder dauernd Spitzpass auf, ne? Mhm. Ja, glaube ich das jetzt, ne? War das jetzt schon wieder zu viel? Ist das so, und dann so, nee, lieber nicht, ne? Also
ehrlich, leider ist das überzeugt mich nicht. Man wird ja auch immer kritischer, ne? Das ist leider so. Das ist
tatsächlich so, ja. Ja. Deswegen, also Ripley ist mir das Beste, was aktuell läuft.
Cool. Und
aus meiner Sicht kann ich uneingeschränkt empfehlen. Also das, genau, nochmal zurück dazu. Ich glaube, mehr habe ich denn gar nicht geguckt, also nichts, was.
Nee, ich auch nicht.
Achso, na, ist ja schon.
Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Hallo ihr Lieben, hier ist der Swingo. In unserem Club Tabulos 3 ist Toleranz das Zauberwort. Alles kann, nix muss, ne? Auf dem Weg nach Hause läuft natürlich immer Last Exit Online im Radio. Für die sanfte Landung im Alltag. Schaut doch gerne mal rein, das Buffet ist übrigens auch nicht schlecht. Die Knacker stehen wie eine Eins und Tante Uschi ist ganz stolz auf ihre handgemachte Mayo. Und der Flaukuchen ist super saftig. Tschüss, euer Swingo aus Eberswalde.
Yeehaw! Howdy, partners! Tonight we got our best of the best for you. Welcome to our last Exit Undernight Top 10. It's just awesome!
So. Ja, hattest du da Schnupfen gehabt oder was war da los? Also, ich war ein bisschen.
Kann sein, ja. Irgendwas war da. Ich hatte schon mal eine coole Idee für den Top 10.
Ja. Yeah.
Wie war die nochmal? Ach so, genau, irgendwie so Songs, die Songs, die nicht zueinander passen, irgendwie. Legalize It und The Drugs Don't Work oder so. Aber das ist, glaube ich, zu kompliziert. Also so Mismatch, Song-Mismatch. Oder das ist, ja. Weiß ich nicht. Kennst du das Spiel Hitster? Das ist ein gar fröhliches Gesellschaftsspiel aus Holland. Das ist wirklich empfehlenswert, macht riesen Spaß und es basiert auf Spotify. Also man gibt so einen kleinen Ausflug kurz dahin.
Yeah.
Weil wir haben noch ganz viel Sendezeit. Schöne Grüße an Uli. Nee, aber das Spiel ist so, also man muss eine Karte ziehen und da ist da ein Song, ne? Also keine Ahnung, Pet Shop Boys, ne? Uptown, wer ist es hier? East Uptown Girls, Western Girls, so. Von Western 84, Girls, ne? So, und dann wird die nächste Karte gezogen. Also und man hört den Song und muss sagen, okay, ist der Song jetzt vor 84 oder nach 84 erschienen, ne? Also eine Zeitleiste, musst du die alle Songs in eine Zeitleiste einreihen.
Ich sag nach.
Genau, richtig. Und dann, wenn du den Interpreten und Titel weißt, ne, also, ne, weiß ich, Bob Dylan, ne, dann The Answer, My Friend, nee, was? Genau. Oder ne, Boomfang MCs, nee, ist danach. Aber das, da muss man das halt dann einordnen, ob der und wenn man kriegt dann solche Bonuspunkte noch, so Hitster-Token, dann kann man noch eine Karte tauschen. Also mal, egal, klingt erstmal langweilig, aber ist wirklich wirklich tolles Spiel, weil man hat irgendwie, die ganze Zeit hört man Musik und alte Erinnerungen und es gibt auch eine Schlager-Edition, die ist aber ganz gruselig, weil die meisten Schlager kennt man, also ich höre keinen Schlager, deswegen kannte ich auch nichts, ne? Oder so gut wie nichts. Aber es gibt auch noch eine Version über eine Summer Edition, also Sommerhits, und dann gibt es noch irgendwelche noch die gewagte Songs.
Deutscher Country?
Nee, eben nicht. Und eine Metal-Version wäre doch geiler als Jazz oder so, ne? Also irgendwie, das wäre geil, ne? Also, ne, so,
aber was mit Schlager? Also du meinst jetzt zeitgenössischer Schlager?
Nee, alles. Schlager, also die so. Songs auch bei das normale Hits da kaufst, ne? Das,
yeah.
Die Idee ist ja simpel und genial. Zugleich, weil du hast irgendwie 100 Millionen Songs auf Spotify, mit denen das ist so unendlich.
Klar.
Aber du hast halt wirklich Songs von 1952, ne? Also so uralte Freddie Quinn oder uralte Nummern, bis eben bis 2024, 23 oder so, ne? Also vom letzten wirklich also eine Riesenspanne. Also das heißt, es profitieren tatsächlich nicht nur irgendwie die alten Säcke, so wie viele denn alles, die in der Freddie Quinn persönlich kannten. Nee, aber das ist wirklich, geht wirklich bis heute, bis,
na, wo also man... Also Schlager kenne ich bis 1980, weil wir früher mal mit unserer Tochter die ZDF-Hitparade geguckt haben auf Dreisat, die wurde immer wiederholt. Jeden Tag eine Folge und das haben wir immer rauf und runter geguckt. Deswegen, also ich kenne schon Schlager, so bis 1980 habe ich schon auf dem Schirm, aber danach wird es dann schwierig.
Ja, da sind ganz viel neuere Sachen, aber ja, ich hab's nicht, wir haben's...
Also Beatrice Egli oder Gabalier könnte ich jetzt nicht wirklich Songs sagen, also wüsste ich jetzt nicht so...
Ja, man muss dann, es geht nur darum, ob das, wo der Song, also wird ja immer, wenn man gewonnen hat, wenn man 10 Karten da liegen hat und das wird halt immer enger, ne, weil so zwischen 84 und 87, dann hast du irgendwie so einen, auf einmal irgendwie, keine Ahnung, Rick Astley, ne, so, und dann, ja, wann war das da, davor, dazwischen, danach oder so, ne, also es ist schon Hitster, geil, echt cooles Spiel, ganz kurz.
Hört sich cool an.
Kurzer Ausflug. So, jetzt kommen wir zu den Top 10. Das war meine Idee. Oder, naja.
Genau. Coole Idee auch.
Genau, 10 Events oder Historie, was auch immer.
Historische Events.
Historische Events, wo wir da gerne dabei gewesen wären. Genau.
Sehr gut.
Ich fange mal an. Platz 10 bei mir ist der Bau von Stonehenge, ne? in Mittel, ist das Nordengland?
Mittelengland. Es ist England. Ich bin vorbeigefahren.
Ich war da auch schon. Und da fragt man sich immer, wie haben die das gemacht und warum, ne?
Yeah.
Und was war da los früher? War da so ein Jahrmarkt oder eher so ein Kult oder war das eine Sekte oder weiß ich, ne? Neuer Freizeitpark. Also das hätte ich gerne mal gewusst. Was da denn so, wahrscheinlich hat das irgendwie 200 Jahre gedauert. Aber so am Anfang, also
ja.
Da hätte ich gerne mal geschaut, so, ne, was, wie die das machen. Also,
technisch, ich weiß, in irgendwelchen Büchern und in Spielen, da geht es ja immer darum, dass da angeblich Druiden irgendwelche Sachen zelebriert haben und so, ne? Mhm. Aber man weiß es natürlich gar nicht. Ne?
Also es ist auf jeden Fall schon ein paar tausend Jahre vor Christi Geburt irgendwie wahrscheinlich. Also ein Kult, Germanenkult oder was auch immer.
Ja.
Ist das so?
Die Engländer.
Germanisch?
War das ist germanisch?
Ich weiß gar nicht.
Nee, keltisch, ne?
Oder was? Ja, Blödsinn, was riecht denn?
Ja, ich kenne mich auch nicht so aus, aber ich glaube, England war doch Kelten.
Ich glaube auch, ja.
Alter, ich habe keine Ahnung, ey.
Ja, auf jeden Fall nicht germanisch.
Wir müssen mal einen Germanen fragen, der wird's jetzt.
Ist doch Blödsinn. Also genau, aber genau, genau, Kelten. Also Bau von Stonehenge hätte mich mal interessiert. Meine Nummer 10.
Ja, cool, genau, wäre auch gerne dabei gewesen. Ich wäre gerne dabei gewesen bei dem Trinity-Test 1945. Das war der erste Atombombentest 1945 auf dem in White Sands Missile Range hieß das in New Mexico. Das war ja so ein bisschen der Heimatort von oder der Lieblingsort von Oppenheimer. Deswegen wurden die Tests da ja gemacht, komischerweise, weil er da als Kind so gerne war. Und das nannte sich Trinity-Test. Und zwar arbeiten bis zu 100.000 Menschen damals an dem Projekt. Auch insgesamt das Manhattan-Projekt genannt. Und das Ergebnis war dann der Fat Man, die erste Atombombe der Geschichte, gefüllt mit 6,2 Kilogramm Plutonium. Und der Atompilz reicht in eine Höhe von 12 Kilometern. Also beim Quartett wäre das schon mal, glaube ich, sehr Trumpf. Also jedenfalls, die Hitze hat den Sand zu grünlichem Glas geschmolzen. Das hat mich besonders beeindruckt. Hätte ich gerne mal gesehen, wie das aussieht, so geschmolzener Sand. Und von Robert Oppenheimer stammte dann ja angesichts der Ansicht von dieser Geschichte aus der hinduistischen Schrift Bhagavad Gita, ich bin der Tod geworden, der Zerstörer der Welten, hat er da zitiert. Er hat wohl gerne so philosophische, hinduistische Schriften gelesen, ja. Also das hätte mich mal interessiert, wie das sozusagen war, als die Menschen zum ersten Mal so einen Atompilz gesehen haben. Mhm. Das war sicher sehr beeindruckend.
Oppenheimer hast du ja gesehen, ne?
Ja.
Mhm. Genau. Christopher Nolan hat einen Oscar gewonnen dafür.
Ja,
ich hätte auf Nummer 9 die erste Meisterschaft von Werder Bremen 1965. Genau, das war ja also sogar vor meiner Geburt. Das hätte ich ja gerne mal gesehen. Also,
gab es eigentlich schon die Bundesliga? War das schon Bundesliga?
Ja,
ich weiß gar nicht, wann die anfing.
Das war schon Bundesliga, genau. Und da Werder Bremen vor Köln und Dortmund Meister geworden mit 41 zu 19 Punkten. Damals gab es ja noch diese andere Zählweise, ne?
Okay.
Genau. Und das hätte ich irgendwie, Werder Bremen läuft ja gerade gar nichts zusammen, ne? Jetzt 5-0 verloren gegen Leverkusen. Schöne Grüße und Glückwunsch zur Meisterschaft, ne, an den Werksclub. Und muss schon sagen, was soll ich sagen?
Aber findest du es nicht auch schöner, als wenn Bayern gewinnt? Also
ja, klar, ja, natürlich. Alles richtig gemacht, so, ne? Aber ja, schade,
mit dass Geld erkauft, meinst du?
Ja, natürlich ist das natürlich ein finanzierter Club, so, ne, genau wie Hoffenheim oder Leipzig oder wen haben wir noch? Wolfsburg oder so, nimmt das. Aber wie gesagt, Werder Bremen damals, ich war ja sogar noch.
65.
Genau, 65 war dabei, im Sturm, Gerd Zebrowski, sagt mir Arnold Schütz, sagt mir so gar nichts mehr. Horst Dieter Höttges, weiß ich natürlich persönlich,
klar.
Der war auch dabei. Das wäre doch, glaube ich.
Es war übrigens das Jahr, wo Hansa Rostock gegründet wurde, 1965, denn man kann hier ganz viel so Pullis kaufen, wo immer unkommentiert diese Zahl draufsteht, damit outest du dich so als Fan.
Ach, ehrlich?
Ja.
65? Okay.
Ja, kannst mal sehen, wie spät, ne?
Ja, stimmt. Ja, Nabi Keita hat keinen Bock gehabt mitzureisen, hatte keinen Bock nach Leverkusen mitzufahren. Morgen gibt es die Entscheidung. Das dürfte es gewesen sein. Jetzt spielen sie wieder gegen den Abstieg. Kurz am Rande, aber. Da war bestimmt was los.
Das denke ich auch, das ist auch nicht gekracht. Ja, ich würde gern dabei gewesen sein, wie die Wikinger in Lindisfarne gelandet sind.
793.
Lindisfarne, das war ein Ort in England. Das war der erste Ort, in dem die Wikinger völlig unvorbereitet in England eingefallen sind. Und damit begann überhaupt diese ganze Wikinger-Schwemme, also sozusagen, wo die Wikinger sozusagen Europa in Angst und Schrecken versetzt haben. Das war, fing alles an mit Lindisfarne, 793. Und das war eben eher so eine zufällige Ankunft und wurde dann das dortige Kloster geplündert und da stießen eben diese vollkommen unterschiedlichen Kulturen aufeinander. Eben damals schon die christlich geprägte Kultur in England und mit Kirchen und allen möglichen, so wie die Wirtschaft da funktioniert hat, eben christliches Abendland und dann eben die Ungläubigen aus Skandinavien und also sozusagen 750 Jahre nach der Eroberung Englands durch die Römer kamen dann eben die Raubzüge der Wikinger nach England und die kamen aus Norwegen und haben dann da dieses Kloster geplündert. Die Mönche waren völlig wehrlos und mussten das alles mit ansehen und hat auch ziemlich lange gedauert, bis die Angelsächsen überhaupt sich einen Reim darauf gemacht haben und irgendwie sich was überlegt haben, wie sie sich gegen wehren können und die waren dann ja auch lange präsent dann in England, also die sogenannten Normannen, die haben dann ja sogar Teile von England übernommen zu der Zeit und kennt man ja bis heute, also da gibt's so historische Spuren. Mhm. Und so, ja.
Ne. Ja, interessant.
Das fand ich ein interessantes Vorkommnis.
Als Beobachter, genau.
Ja, mehr so als Zuschauer, also ich wäre jetzt ungern ein Mönch gewesen oder so, aber einfach wie so diese Kulturen zusammengestoßen sein müssen. Das war sicher interessant.
Mhm. Dasselbe gilt für mich auch. Beim Urknall wäre ich gerne dabei gewesen. Ich weiß noch nicht wo, aber das stelle ich mir spannend vor.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall.
Da gibt es ja viele Theorien, aber gesehen hat es noch keiner. Also wenn das irgendwie geht, ne?
Nee.
Ich weiß nicht wie, aber wer bestimmt.
Stimmt, gute Frage. Wo war denn der Urknall?
Viel zu berichten gehabt.
Ja, viel zu erzählen.
Oder auch
mein
nicht.
Lieber Scholli.
Dann schien mir nicht aufgepasst, ne?
Und
aber vielleicht wäre das ein interessantes Erlebnis gewesen.
Auf jeden.
Genau, weiß nicht warum, aber es fiel mir so ein.
Finde ich gut.
Genau.
Ja, ich wäre gerne dabei gewesen 1975, als die Amerikaner Saigon aufgegeben haben. Also es war so am 30. April 1975. du kannst dich bestimmt daran erinnern, an die Bilder. Ne? Also haben wir öfter schon mal...
Oh Gott. Die Filme dazu kenne ich, ja.
Genau, wo die Hubschrauber ins Meer geschubst werden und dann kam es zur Auseinandersetzung zwischen fluchtwilligen Vietnamesen und den amerikanischen Bürgern, sogar Schusswechsel zwischen dem Wachpersonal und südvietnamesischen Soldaten, die gerne noch mit an Bord gegangen wären, natürlich um gerettet zu werden. Und es war eben der Tag, an dem die Vietcong die Innenstadt und den Präsidentenpalast in Saigon ohne Widerstand einnehmen konnten. Und am Nachmittag erklärte dann der damalige Staatschef von Südvietnam, Duong Van Minh, die Kapitulation. Das war eben damals ein unglaublicher Vorgang für viele Menschen, der eben gerade für die Amerikaner, aber auch für uns Deutsche, die wir auch so, die USA immer als so die unbesiegbare größte Macht der Welt angesehen haben, als unsere Schutzmacht natürlich auch und Sieger des Zweiten Weltkriegs, da eindeutig die Niederlage erlitten haben. Und das war damals schon, glaube ich, auch ein historischer Knall sozusagen, dass da so ein kleines Land die große Weltmacht, kann man schon sagen, auf eine Art besiegt hat. Ne? Und also Saigon 1975, ja, insofern wichtiger historischer Punkt.
Ich habe auf, was war jetzt das, 7? Ne, 6. 1, 2, 3.
Bei mir war es 8 Grad. Ja, müsste bei 7 sein bei dir.
Genau. Darwin entdeckt die Galapagos-Inseln.
Ja.
Das finde ich das glaube ich, das ist echt geil. Das ist ja, ich war selbst noch nie da, ne? Und wahrscheinlich ist es jetzt auch anders auch als damals, aber das muss, glaube ich, echt so paradiesisch gewesen sein, also dass da also an Kreaturen in und auf der Insel und im Meer davor so rumschwamm. Das stelle ich mir echt aufregend vor und mit dem Wissen von damals ist natürlich noch spannender als mit dem Wissen von jetzt. jeden Fisch und jeden Vogel da kennt irgendwie, aber es ist bestimmt toll. Ja. So eine romantische Vorstellung davon, wie das sein könnte. Man kann da wohl auch noch hinfahren oder konnte bis vor ein paar Jahren. Hab ich da, also nicht zelten oder so, ne, aber mal so ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, ob das noch geht, also es wird auch wohl weniger, vermute ich mal, ne? Durch das ganze Plastik.
Ach so, meinst du, ja, kann sein.
Ja, furchtbar. Aber genau, das stelle ich mir ganz romantisch vor. So.
Stimmt. Ja, ich wäre gern dabei gewesen auf Platz 7 beim Endspiel 1974 der Fußball-WM in Deutschland damals. Ne, da hat Deutschland ja gegen die Niederlande gewonnen. Da wäre ich also gerne im Stadion gewesen, um so ein bisschen diese besondere Atmosphäre zu schnuppern.
War das in München?
Das war in München und das war ja damals noch so weitgehend unpatriotisch. Das heißt, vielleicht so infolge des verlorenen Krieges, weiß ich nicht genau. Es war jedenfalls so, dass es gab also kaum deutsche Fahnen, wenn man sich so den Film anguckt oder die Filme anguckt. Und die Nationalmannschaft, das war auch sowas, was heutzutage anders ist, wurde die Hymne nicht mitgesungen, sondern die standen halt da und guckt sich
ja. Ja, genau, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe das schon mitbekommen, aber keine Erinnerung mehr eigentlich.
Ach, du hast es schon, du kannst dich daran erinnern, ja? Das
war interessant. Nee, war da eben nicht. Ich habe das Panini-Album, ja, aber die Meisterschaft nicht. ja, das ist ganz weit weg, ey.
Ja. Also auf jeden Fall muss wohl ein sehr starkes Endspiel gewesen sein und hätte ich eben gerne live erlebt, einfach so ohne alles, also ohne eben Social Media und ohne große Werbung und eben einfach so, wie es damals so war, auf dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Gerd Müller, Breitner, Beckenbauer etc. Und dann halt, wurde ganz unspektakulär, haben gewonnen und dann war es zu Ende und dann kamen wahrscheinlich die Tagesthemen, schätze ich mal.
Genau, der Geist von Malente, ne? Das war ja, genau.
Ja, also eine ganz andere Zeit jedenfalls, auch die Bevölkerung ganz anders. So, ne? Also, ja. Mittlerweile ist ja so bei jeder WM immer Deutschland in ein Meer von Schwarz-Rot-Gold getaucht, oder zumindest war es ja zeitweise so. Und damals war das halt so, es war sehr, Deutschland war einfach ein sehr, sehr zurückhaltendes Land, sagen wir mal so. Ne?
Und, es geht aber los, ne? Ist das Mitte, an Mitte Juni, ne?
Ist in Kürze soweit wieder, ja. Los, genau. Europameisterschaft.
Ja, sehr schön. Ich hatte immer bei mir, der nächste, genau, die Grabstätte von Jesu, wenn sich das, die Steinplatte verschiebt und,
Die Auferstehung, Ostern meinst du?
Die Auferstehung von Jesu Christi, genau, nach 3 Tagen war ja dann genug und das hätte ich gerne mal miterlebt, weil das hat ja keiner gesehen.
Nee.
Ich glaube, Maria Magdala hat das irgendwie nach,
Magdalena.
Maria Magdalena. Mhm.
Die angeblich ja seine Geliebte war, ich weiß es aber nicht genau.
Dass du alles weißt. Genau, die hat das dann entdeckt, dass da ist ja gar keiner mehr drin. Und das wäre spannend gewesen. Also das hätte man ja vielleicht auch noch was beim Schreiben der Bibel helfen können. Aber genau, das rein als Zeitzeuge wäre das, glaube ich, spannend gewesen. Also.
Ja, ich glaube auch.
Hätte ich jetzt viele Interviews gegeben.
Ja, du wärst doch richtig. Du wärst auf TikTok steil gegangen.
Ich wahrscheinlich schnell eine eigene Sekte gegründet oder so.
Ja, absolut.
Der war nur Bier holen und dann ist er umgezogen nach
Tel Aviv. Ja, so einen riesigen Felsen weggerollt.
Genau, 10 Jahre. Okay, hört's auf. Das kriegt viel Ärger. Okay. Also, das meine Nummer 6.
Hat wahrscheinlich so riesige Muskeln, hat den Stein so weggerollt plötzlich. Ja. Bei mir auf Platz 6, ich wäre gerne bei der Besiedlung des amerikanischen Westens dabei gewesen, also das ist auch Wilder Westen genannt, also im Grunde, als der Trek nach Westen losging, also als eben die, also ich weiß nicht, zum Beispiel gab es ja mal diesen Zug der Siedler oder auch dann eben von den Außenposten der westlichsten Städte aus, eben dieser Zug nach Westen. Das heißt, ich habe es mal nachgeguckt, also eigentlich ist umgangssprachlich die Bezeichnung Wilder Westen für alles, was westlich vom Mississippi gelegen ist, an Gebieten im heutigen USA.
St. Louis ist doch diese Arche, diese Arch, ne? Da war ich da.
Dann ging es los. Ja, dann ging es wohl los. Ne? Und dann gab es wohl 1850.
Dann wurde es wild, genau, ja, sorry, ich wollte ihn unterbrechen.
Ja, nee, genau, und da gab es eben 1850, war so große Aufbruchsstimmung und da haben sich eben immer mehr Menschen aus dem dichter besiedelten Gebieten, also aus dem Osten, nach Westen aufgemacht und dann gab es wohl auch noch, was auch noch so mit reinspielte, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, war wohl der Bürgerkrieg, der ja dafür gesorgt hat, nochmal so ein Schub von häufig sehr verrohten und traumatisierten Menschen, die eben damals gab es noch keine großen Traumatherapeuten und da sind eben sehr viele Menschen, die eben wirklich kaputt waren durch diesen Krieg, Nordstaaten, Südstaaten, haben sich auch Richtung Westen bewegt, was auch so ein paar Sachen erklärt, warum da irgendwie immer das so die Knarre regiert hat, ne, und
der Westen war ja schon relativ gut besiedelt während des Bürgerkriegs, oder war das da noch
immer noch.
Nee, nee, der Westen war noch nicht so besiedelt. Das war, ja, also zum Teil, aber es war eben, eben noch nicht so, dass eben dieser Track nach Oregon und in die westlichen Gebiete, der lief, also relativ, der ging relativ lang so, ne? Und das, bis das alles erschlossen war. Und das war eben, ist eben so ein ziemlich längeres Zeitfenster gewesen, eben nach 1850. Und ja, also es war durchaus so, dass eben damals noch große Aufbruchsstimmung war und auch große Gesetzlosigkeiten und dann teilweise auch noch Stress mit den Indianern gab und so. Und ja, also das ist durchaus in der Zeit noch gewesen, während bei uns ja schon bald Reichsgründung war, ne? Und dann eben nach dem Deutsch-Französischen Krieg und so. Da ging es in Amerika zum Teil noch recht wild zu.
Ja, das erklärt auch die amerikanische Mentalität, ne? Wenn du da wirklich nur die auf dich eingestellt bist und dann stand your ground oder dann schlägst du deine vier Holzpfähle da ein und sagst, das ist jetzt meins, ne? Und dann, und dann hast du eben dann eine Knarre und sonst irgendwie keine Exekutive oder jemanden, der dich beschützt und nur deine Bibel und deswegen diesen Freiheitsgedanken dann auch. Der sich dann auch dann daran äußert, dass man dann keine Krankenversicherung will oder so.
Zum Beispiel, ja, genau.
Keine gesetzliche. Naja, das finde ich immer sehr, sehr spannend, woher das immer alles so kommt. Genau, weil ich schweife schon wieder ab, aber ich habe die Geschichte mal, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, aber wie gesagt, diese Prüderie, ne, wo wir vorhin waren, ne, dass diese Bibel und diese Bibel, schöne Grüße an meinen Kumpel Jörn, der war, ich weiß gar nicht, wo war das, in Norfolk oder in der Nähe, da war er im Urlaub, ne, hat er gewohnt bei Bekannten. Und dann haben sie die Wäsche aufgehängt und dann haben sie es klopft, ne, an der Tür und dann kamen die Nachbarn, also die Amerikaner, so, wir wohnen nebenan. Ja, und sie haben jetzt hier eine Herrenunterhose und ein BH nebeneinander an der Wäscheleine hängen und das würde nicht gehen, ne? Also das muss man sofort ändern. Das läuft hier nicht, ne?
Ja.
So viel zum Thema Prüderie. Aber diese ganze Sachen, das kommt ja irgendwo her, ne? Und wenn du dann irgendwie bis oben hinzugeknöpft irgendwie aus Europa fließt, irgendwie hast du nur deine Bibel unterm Arm und musst dann irgendwie dich da behaupten, dann glaubst du irgendwie, einen Glauben entwickelt, der sich hier irgendwie jetzt nicht ganz so deckt mit dem, was wir hier in Europa jetzt erlebt haben. Ich will es nicht, ich kann es kulturhistorisch jetzt nicht genau herleiten, aber.
Nee, kann ich auch nicht.
Woher das immer kommt, so, ne? Also.
Was man weiß, natürlich schon, dass viele ja gerade so religiöse Splittergruppen, die in Europa nicht geduldet waren, die dann übergesetzt sind und um ihren Glauben frei leben zu können und das dann vielleicht auch exzessiv gelebt haben, ne? Und, andererseits natürlich auch, was du sagtest, eben dieser Frontier-Geist, den es ja bis heute in Amerika gibt, also dass man eben auch wirklich, dass der Kapitalismus auch wirklich gnadenlos zuschlägt, einfach als Ausdruck des stärkeren Willens, ne, oder wie sie es dann betrachten, also da ist ja auch so soziale Marktwirtschaft ein Fremdwort. Und das ist eine ganz andere Geisteshaltung, auch so was Waffen angeht natürlich und all das. Dass du immer sagst, du bist immer dein eigener, deines eigenen Glückes Schmied und wenn du auf deine Sachen nicht aufpasst, dann ist halt wieder weg, ne? Und das ist eben durchaus eine andere Geisteshaltung.
Ja, ich finde, es kommt ja irgendwo her, ne? Und wenn man es historisch irgendwie herleiten kann oder so, warum das so ist, dann, also wenn der Amerikaner erlaubt dir nur so weit dich zu reagieren. Also es geht nicht so, ich brauche keine Regierung oder ne, ich brauche jemanden, der mir irgendwie Gesetze macht oder so, ne? Ich erlaube dir das so viel, ne, ich erlaube dir da, ne, so viel, wie ich eben möchte und nicht andersrum. Und ich mache hier die Gesetze. Ja. Und wenn du mir eine Straße baust und ein Krankenhaus, okay, ne, aber hier, ne, aber alles andere geht, das ist schon alles Sozialismus, oder? Das kommt aus dem Glauben. Ah, okay, lange Rede. Bei Nummer 5 ist die erste Bandprobe von Pantera. Weil das finde ich, glaube ich, irgendwie ganz, glaube ich, das wäre, glaube ich, ganz geil. Wenn ich sie zum ersten Mal sehen, ich habe ja auch so ein paar Bands gespielt und da der erste Tag ist immer ganz spannend, ne? Wer darf mitmachen? Wer fliegt raus? Ne? Also hat alles gepasst, ne? Also Dimebag Darrell hat gesagt, ich mache nur mit, wenn mein Bruder bleiben darf, ne? Und keine Ahnung. Die hatten noch damals noch einen anderen Sänger. Aber das ist immer ganz erste Bandprobe, stelle ich mir irgendwie lustig vor, so, was sie da wohl so erzählt haben und wie das, ne, wie das so ablief, welche Songs irgendwie, wie viel Whisky wurde getrunken und sind ja schon nicht mehr viel am Leben, ne? Doch, der Bassist lebt auch noch, ne? Genau.
Ja, und sie machen ja gerade Reunion, ne? Proben gerade, ne? Mit Charlie Benante am Schlagzeug.
Naja.
Und mit Zach Wild und
Zach Wilde,
großartig. Genau, Phil Anselmo ist wieder dabei und Rex Brown.
Mhm. Ja. Rex Brown ist doch der ehemalige, ist das nicht der alte Bassist? Ist das der Bassist
von damals? Rex Brown ist der neu oder was? Das oder weiß ich gerade nicht, wo der sonst mitgemacht hat.
Aber du kannst auf jeden Fall nicht Rex Brown, doch, das ist der. Das ist der, ja, das ist der, das ist der, das
der war nicht,
der, ja, das ist der Gründungsmitglied. Ja, doch, das, genau. Ja, aber Zach Wilde kannst du nicht mit Dimebag Darrell vergleichen. Das ist,
ich
habe letztes Mal wieder Soli angehört von denen. Also, ich fand die ja immer geil. Ich fand die bei Ozzy Osbourne ja richtig cool. Aber was der jetzt so macht, Black Label Society und so, das finde ich alles echt furchtbar. Mhm. Also, doch diese Soli immer.
Die fand ich immer
die
schon
ganze
langweilig.
Zeit irgendwelche Pentatonik und dann alles so schnell und super öde über 10 Minuten.
Ja.
Naja, egal.
So. Genau, Fachdiskussion. So sieht's aus. Genau. So wie immer bei uns, genau. ja, ich wäre gerne dabei gewesen 1977 bei der ersten oder bei der einer Live-Show der Sex Pistols live in London. Da gab's wohl den sogenannten Roxy Club. Das war so ein Nachtclub in London, war vorher wohl auch so ein bisschen so ein Sexclub gewesen und so weiter, oder ein Schwulenclub, glaube ich. Und dann von Dezember 76 bis April 78 fanden da ganz viele Live-Konzerte statt, unter anderem eben nicht nur Sex Pistols, sondern auch The Stranglers, The Police übrigens auch, Motorhead, alle sind da aufgetreten damals, 77, 78, 76, 78. Und ich hätte das hätte ich wirklich gerne mal gesehen, wie sozusagen die Punkmusik so explodiert ist damals, ne, was das so war, was ganz Neues, was damals auch schockierend war für die Menschen und was ganz Fremdartiges und Unangenehmes und gerade für die englische Gesellschaft, die ja sehr viele Konventionen hatte und immer noch hat, glaube ich. Und ja, das hätte mich interessiert.
Mhm. Genau. Ich wäre ganz bei der Ermordung von John F. Kennedy dabei gewesen. Und zwar, wenn ich mich direkt da in dieses.
Weil du es eine gute Tat
nee, fandest? Nee, weil das alles. Nee, überhaupt nicht. Nur weil es diese ganzen Lee Harvey Oswald und dann dieses Lager da. Da würde ich mich genau da hinstellen. Also, und mal gucken, was der da gemacht hat. Weil das,
dieses Buchlager.
Ja. Ich habe auf Arte mal eine Doku gesehen, irgendwie, da wurde dann gesagt, dass es irgendwie geplant war, irgendwie von der Mafia, irgendwie von, natürlich diese, ne, also es kann ja gar nicht sein, ne, das was ist irgendwie, aber trotzdem ist dieses, hält sich das ja nach wie vor in der amerikanischen Erzählung, Erzählweise ist ja dann irgendwie, dass es einen Täter gab, ne, und der dann, ja, die Geschichte kennen wir ja alle irgendwie, ne, der wurde dann ja auch noch ermordet, der Lee Harvey Oswald.
Ja, ja, ziemlich zeitnah sogar.
Mit seinem, Karabiner da. Aber nee, das ist nur so, weil, also aus historischer Sicht oder so, weil das kann eigentlich sein, sondern dass man das irgendwie, dass man rausfindet, wer das war oder so, ne? Weil das jetzt weiß man ja, wohin man gucken muss, auf diese Brücke und hinter diesen Holzzaun, ne? Wo dann auch noch Schüsse gefallen sind und dann hätte man da mal, keine Ahnung, mal den Herrn Wachtmeister mal hinschicken können oder so. Sagen, hier, guck mal, da war ja, dass die Geschichte mal neu geschrieben wird, weil das ist irgendwie, denn ja alles verschlossen bis heute, ne, die Akten, keiner darf sie einsehen und da gibt's nichts zu, da gibt's nichts mehr zu recherchieren, ne? Wir haben den Täter, ist auch schon gestorben jetzt irgendwie, wurde auch hingerichtet. 1963 wurde im selben Jahr ist er ermordet worden, stimmt, ja.
Ist ja auch so eine Story, wo auch heutzutage, weiß ich noch, meine Eltern oder auch alle Leute, die damals schon gelebt haben, genau wussten, wo sie das gehört haben oder wo das passiert ist, weil das eben für Deutschland damals eine große, also zumindest für Westdeutschland eine große Bewandtnis hatte, ne? Die Amerikaner als Schutzmacht und als und eben John F. Kennedy auch so als Hoffnungsträger, ne?
Ja,
als
klar, junger Mann. Ja, Wahnsinn, ja. Also als das
zum Popstar, ne? Im Grunde auch.
Ja, ja, es war eigentlich unfassbar, dass sowas mit, also naja, es gibt ja viele, also einige politische Morde, die irgendwie viel verändert haben, ne? Das war schon so das Krasseste und ja, nach wie vor nicht begreifbar, ne, wie das sein kann. Also,
ja, ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum sich darum so viele Mythen gebildet haben und ja. Es gab auch den Film von Oliver Stone, wo ja auch ganz viele so kritische Fragen gestellt wurden. Und ich weiß nicht, ob du es noch weißt, war damals ja auch ein riesen Kino, dieser JFK-Film von Oliver Stone.
Habe ich auch gerne gesehen, ja. Genau.
Ja, ja.
Jack Ruby, ein Nachtclubbesitzer, hat ihn dann erschossen.
Ja,
alles,
genau.
Alles höchst merkwürdig. Also Lee Harvey Oswald, ne? Denn,
genau.
Aber gut, einfach nur um die Geschichte neu zu schreiben, zu erklären oder zu deuten oder zu verifizieren, ne? Was eben, oder eben, wie heißt das? Wie heißt das? Das Gegenteil von verifizieren ist.
Das Gegenteil von verifizieren.
Falsifizieren, sowas.
Falsifizieren, genau.
Mein Gott.
Wow.
Ja, hier wird, ja genau, Bildungspodcast. Ist das überhaupt richtig?
Bestimmt. Falsify, ja doch, falsifizieren, ja genau.
Ja,
ich wäre auch noch gerne auf Platz 4 bei mir dabei gewesen. Das ist etwas unspektakulärer, glaube ich, für, im Vergleich zu den anderen Themen. Aber beim Berliner Mauerfall 1989, da wäre ich gerne dabei gewesen. Eigentlich nicht, nee, ich wäre gerne vor Ort gewesen, weißt du, am Abend des 9. November, als die Grenzbeamten eben in Ostberlin die Übergänge geöffnet haben zum Westen.
Hast du denn, wo hast du denn,
ach, in West-Berlin? Na, ich habe es ja nur im Fernsehen verfolgt.
Wie keiner hat von West-Berlin gelebt,
Nee, ich war zu der Zeit in Rothenburg-Würme bei der Bundeswehr.
Und ich war beim Zivildienst.
Ja, siehst du, dann habe ich das, ich habe das völlig versäumt und ich habe das nur im Fernsehen gesehen und habe so gedacht, naja, mal gucken, wie lange das hält und habe mir gar nicht so viel gedacht, glaube ich. Und habe mich zwar gefreut, aber ich bin eben nicht hingefahren, weil ich dachte, ich hatte Wichtigeres zu tun und...
Ey, das ging mir genauso.
Ja. So. Also erstaunlich, ne? Und aus heutiger Sicht, Mensch, einfach alles stehen und liegen lassen und dahin fahren natürlich und habe ich leider nicht gemacht. War ich nicht schlau genug.
Ja. Okay, dann habe ich bei mir Nummer 3 ist, ich wäre gerne dabei, als Hitler abgelehnt wurde bei der Akademie der Künste 1907 in Wien. alternativ habe ich noch die letzte Vorstandssitzung von Wirecard hier stehen, weiß gar nicht warum. Nee, aber die Ablehnung, so war, wenn er nicht abgelehnt worden wäre, dann wäre es vielleicht irgendwie alles anders geendet, aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja. Wäre mal interessant zu wissen, woran es lag oder so, ne? Aber es hat ihn wohl tief getroffen, so, ne? Der ist,
klar. Hat ihn verletzt.
Ja,
hättest du ihm ein Stipendium gegeben oder was?
Unter den jetzigen Voraussetzungen, ja. Ich habe gesagt, hier kriegst du noch ein Stipendium. Dauerstudent, irgendwie kannst du und noch einen Malkurs on top irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum ich das aufgeschrieben habe, aber das ist vielleicht auch Quatsch. Aber die letzte Vorstandssitzung von Wirecard ist, glaube ich, besser, nämlich die. Also da gibt es auch verschiedene Deutungen. Aber gut. Nee, ist beides vielleicht nicht ganz so geil. Also
Weiß ich nicht.
Aber die Mappe war anscheinend nicht ausreichend, ne? Also,
ich fand seine Bilder okay. Hast du mal gesehen, ist ja so ein bisschen, ist nicht so schlecht, ist halt so naiv, ne? Und aber ich würde sagen, zeitgemäß für damals. Keine Ahnung, also vielleicht waren die Ansprüche damals auch höher oder so, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ein großer Maler war, aber...
Mag enttäuschend gewesen sein, ja.
Ja, für ihn auf jeden
Fall. Aber Wien, ist Wien denn irgendwie damals bekannt gewesen für seine Malerei oder für seine
Akademie?
Nee. Ich glaube nicht, oder?
War damals halt die Hauptstadt, ne? Und wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, wo er das studieren konnte. Er war ja Österreicher und ich vermute, dass er das dachte, dass das so der richtige Ort ist für Kunst und Kultur. Ich glaube, er mochte auch gerne die alte Stadt und die Oper und überhaupt dieses ganze,
ja, er hat ja ganz diese ganze Architektur. Gemacht, ne? Ja. Nee, aber da muss ja irgendwas zerbrochen sein in ihm, ne? Dass er dann irgendwo so, dass der letzte, so, das interessiert mich wirklich für die Psychogramm, so, ne? Dieses, was so, wieso, ist aber gut an, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber das müsste man nochmal.
Ja, ich hätte es, wäre besser gewesen für alle, ne, wenn er das Studium gekriegt hätte, den Studienplatz.
Ja, genau.
Ja, passend dazu meine Nummer 3. Ich wäre gerne 1945 dabei gewesen im Führerbunker. Also die letzten Tage des Dritten Reichs verbrachte ja Hitler mit seinem Gefolge im Zentrum Berlin, mitten in Berlin, ja, in so einem Bunkersystem. Ja. Ne? Heute steht da ja so ein Mehrfamilien, so ein Vierstöcker drauf auf dem Gelände, kann man sich so, hängt nur noch so ein kleiner Glaskasten für die amerikanischen Touristen, ansonsten ist da nichts zu sehen, ist ein Parkplatz. Ist tatsächlich so. Und es ist in der Nähe von den Stelen, weißt du, von dem Denkmal für den Holocaust. Also relativ nah dran, irgendwie 100 Meter entfernt oder so. Okay. Und sehr unspektakulär. Und da beging er ja im Führerbunker, wie er genannt wurde, am 30. April 1945 zusammen mit Eva Braun Selbstmord und hat dann, glaube ich, erst den Hund erschossen. War das
ein erweiterter Suizid?
Genau, erst, ich glaube, den Hund, dann sie und dann sich selber, glaube ich. Und dann haben die, seine Getreuen haben dann eben die Leichen und die Leiche seiner Frau noch verbrannt um 16 Uhr im Garten. Hat nicht so richtig geklappt. Also
gute Idee Russen, auf jeden Fall, ja.
War auf jeden Fall
eine schöne Idee. Kein Kultort mehr.
Ja, und dann das hat wohl nicht hundertprozentig, was konnten sie dann noch, wurden sie dann noch identifiziert von den Russen, glaube ich, und die haben das auch alles mitgenommen wohl. Naja, Marc Winicke war ja mal da in Moskau, hat sich die Zähne angeguckt und so und den Schädel. Das liegt da ja alles mittlerweile.
Echt?
Das
Mark, Dr. Mark Benecke.
Ja, der war da und hat, diese Zähne, hat den Schädel und die Zähne in der Hand gehabt. Und das ging wohl damals zu der in dieser Zwischenzeit nach dem Gorbatschow und so ging das so. Mhm. Jetzt mittlerweile ist da natürlich alles wieder zu und man kann da nichts mehr angucken. Aber naja, er war mal da. Genau.
Ja.
Das ist meine Nummer 3.
Nummer 2 ist immer die Mondlandung. Ich weiß nicht, wie schlimm das gerade, ich weiß gar nicht, wo ich da gewesen wäre, aber vielleicht bei der Mondlandung selbst, vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, 69.
Statt vom Fernseher.
Ja, auf dem Mond meinst du?
Auf dem Mond, genau, auf dem Mond, ja, auf dem schönen Mond.
Auf dem Mond.
Nee, ich glaube, das war schon, seitdem war ja nicht mehr viel los auf dem Mond. Was ich total cool finde, ist, dass es dieses, hatte ich auch schon mal erwähnt, dass die wenn du auf, also, du hast ja dieses Foto vom Mond auf die Erde, ne? Und diesen blauen Planeten mit dem ganzen Meer und Wasser und Wolken und dass da eben diese ganze Umweltbewegung, Umweltschutz und sowas, das alles anfing, ne? Also Greenpeace und so. Also danach halt die Anfall, das ist einfach unfassbar, dass du stehst auf einem dieser ganzen Planeten, unbewohnbaren Planeten und guckst ins Welt, siehst rundherum nichts, ne? Also und dann siehst du die Erde, diesen wahnsinnigen Ort, dieses unfassbare Phänomen, was es, ne, also das muss so ergreifend sein, also das, ich glaube, die aus der Perspektive berichtet, also würde ich das auch gerne sehen,
ja, okay.
Obwohl ich echt wahrscheinlich nicht ansatzweise aushalten könnte, in so einer Kapsel da zu sitzen und
mir ist auch zu eng.
Und da würde ich Panikattacke kriegen, aber allein die Vorstellung, dass man wirklich von das muss so unglaublich sein, weil das diese Wertschätzung des Lebens und das Glück der Geburt oder überhaupt da sein zu, also, ne, überhaupt das, naja, jetzt fange ich
an zu viel zu sein,
da als, ne, überhaupt zu sein oder sowas zu sehen, zu spüren, ne, und keine Ahnung, wert zu schätzen oder unglaubliches Wunder, aber ich fand es eben auch spannend, dass er wirklich dann gesagt hat, okay, die Erde ist so zerbrechlich an diesem ganzen Staub, ne, der da sonst irgendwie um uns rumkreist, ne, oder und bedrohlich ist oder beziehungsweise unbewohnbar und dann hast du das und die Sonne scheint drauf und denkst du, oh, Alter, was für ein Glück, was für ein wahnsinniges Glück.
Ja.
Wenn man dann wieder näher kommt, denkt man, was für eine Scheiße. So 3 Tage nach der Landung, so, naja, okay, weiß ich auch nicht, vielleicht ist doch nicht so schön, ne? Aber angesichts der aktuellen Krisen sowieso nicht, aber ja, das stelle ich mir echt geil vor. Also wirklich, muss unfassbar sein, sowas zu erleben, ja.
Glaube ich auch, ja. Mhm. Wie glaubst du, andere Frage mal, glaubst du, weil das ist ja mit dem All und so immer so eine Frage der Wahrscheinlichkeit und überhaupt, weil das ist ja angeblich alles unendlich und so. Hast du irgendeine Meinung zu Außerirdischen? Gott. Also ob es sie gibt oder nicht gibt? Oder?
Nee.
Bist du da auch so ein bisschen unentschlossen wie ich?
Ich lasse mich überraschen. Also aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas... Mhm. Also ja, da habe ich so viele andere Sorgen, also... Ich weiß nicht. Nee, ich habe da keine Meinung zu. Also.
Nee, ne? Ich weiß auch nicht so genau. Es geht ja mal so, ist ja mal alles so, jetzt, wenn sie irgendwo auf einem anderen Planeten, so Europa oder so, dann finden sie da irgendwelche Wasser und dann glauben sie, da muss ja dann auch Leben sein oder Bakterien und so weiter und so fort. Mhm. Aber
mit kann Bakterien, sein, ja, wahrscheinlich.
Also. Mit Bakterien kann man sich ja auch nicht anfreunden.
Nee, also die sind meinetwegen, also viel, ja. Also hier ist schön halt so, woanders weiß ich nicht.
Ja. Überhaupt komisch, dass es einen Planeten gibt, der Europa heißt, aber. Naja. Mhm. Okay. Ich habe bei mir auf Platz 2 die Kreuzigung Jesu und zwar das ist wohl tatsächlich auch gilt als gesicherte Tatsache, dass Jesus gekreuzigt wurde, Jesus von Nazareth als Person so, ne, und das ist auch wohl in vielen Dokumenten belegt, auch außerbiblischen Dokumenten und so. Alles andere, was du gerade sagst, Auferstehung und so, ist natürlich Glaubensfrage und überhaupt nicht belegt oder lässt sich ja gar nicht belegen und so, ne, und ich stelle mir halt diese Situation von so einer Kreuzigung, das galt ja auch so als Schande für die Menschen, die gekreuzigt wurden, ne, und war wohl die unangenehmste Todesart oder galt so, ne, und würde mich einfach interessieren, wie das wirklich so war vor Ort, ne, und das wurde ja dann wohl von den Römern durchgeführt und so und also es würde mich mal interessieren, wie da so die Stimmung war oder wie das war. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es dann sehr unangenehm, du willst gar nicht dabei sein. So, ne? Ich würde ja auch ungern, sagen wir mal, bei so einer Steinigung im Iran dabei sein.
Ja, das
ist. Deswegen ist es wahrscheinlich nur so eine Vorstellung, ich weiß es nicht.
Ja, ja. Ich hatte als Kind gar nicht diese Vorstellung, dass man, also ich habe, glaube ich, im Konfirmandenunterricht gelernt, wie grausam dieser Tod ist, ne? Der so ganz, ganz lange vor sich hin das dauert, und das war mir gar nicht so bewusst oder so. Als Kind glaube ich, dass es ein Tod ist, also eine Hinrichtung ist eigentlich, ne? Irgendwie.
Ich glaube, es geht auch eher um Verdursten, glaube ich, ne? Oder was ist das dran? Ja, ich weiß gar nicht so genau.
Also, man wird wohl auch gern durch die Nägel und dann, weiß ich gar nicht.
Das ist auch körperlich, ist auch sehr unangenehm wohl, diese Haltung ist eine Stresshaltung.
Ne? Ja, aber überleg mal, du wirst die Arme so, ich weiß nicht, was da genau passiert, ob man da erstickt oder so, aber naja, scheiße.
Also das mit den Nägeln, das ist ja interessanterweise bis heute so in manchen katholischen Ländern, dass die Leute sich da so kreuzigen lassen, ne, und das dann auch überleben und so. Das hat wohl irgendwas mit, weiß ich nicht, mit Schock oder mit Gefäßen zu tun oder so, dass sie, die lassen sich tatsächlich die Hände und Füße annageln.
Sind
und
jetzt in Amerika oder so?
Ich glaube, ja. Und jedenfalls, das scheint wohl zu überleben zu sein. Das Problem ist wohl...
Ja, aber das ist die Dauer. Wenn du wirst
genau.
Dann erst wieder ab... Naja, egal. Aber,
ja, du wirst ja erst abgenommen, wenn du tot bist, ne? Genau. Mhm. Ja.
Ja, wie schön. Dafür habe ich auf Nummer 1 was ganz Schönes, und zwar Woodstock. Das hätte ich jetzt...
Ja.
Yeah. Hast du wahrscheinlich... Nee.
Habe ich nicht, aber...
Nee, aber Woodstock stelle ich mir richtig geil vor. Also das ist irgendwie auch... ich finde ja die Musik nach wie vor toll und auch viele Bands. Also hätte ich gerne alles mal live gesehen. Jimi Hendrix nicht zuletzt und so, ne? Also das ist, glaube ich, irgendwie großartig, so ein Festival.
Klar.
Wir sind ja auch auf Festivals, aber ich glaube, das wäre nochmal eine Dimension, die schwer zu toppen ist.
Aber ich wäre dann schon gerne einer bei den Popstars dabei, also mit den Hubschraubern und so, also nicht so gerne in der Masse von diesen Leuten, ne, die da irgendwie wohl, da gab es ja kein Wegkommen mehr und da gab es keine
Toiletten. Aber die Solidarität, also die waren wohl alle,
die waren wohl gut,
alle
überlebt
da, ne? Ich weiß nicht, welche
gestorben,
weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, also das war, glaube ich, was die ganzen verklärten Dokus da, oder naja, das ist ja viel so Zusammenhalt, und dann hat der Farmer nochmal hier alles aufgemacht und den Keller ausgeräumt und hier nochmal für alle, ne, ein paar Biere und keine Ahnung, Maiskolben gegrillt, aber genau, das stelle ich mir aber echt sehr, sehr schön vor, und Richie Havens und wen auch immer wer da alles gespielt hat, war ja großartig. Hätte ich gern echt erlebt, so.
Jimi Hendrix war da, ne?
Festival, und
Joe Cocker, wer war noch da? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Nicht.
Janis Joplin irgendwie mit da war, oder James Brown da, ich weiß gar nicht.
Bestimmt.
Also, ja, alles, was Rang und Namen hatte, war eigentlich da. Und Country Joe und The Fish, meine ich, waren da. Und genau, also alles, was, was man jetzt wie immer noch, zum Teil immer noch.
Und so Elvis war damals schon unerwünscht. Der war schon alle, war damals schon so alt, ne, oder? Wie wurde das betrachtet? Wahrscheinlich, ne? Elvis hätte man damals nicht gerne gehabt, ne?
Nee,
der war konventionell. Das war eher Südstaaten-Typ, so, ne? Oder irgendwie, ja.
Nee, wer war da, genau, Ravi Shankar zum Beispiel war da, John Bass war da, Arlo Guthrie.
Die sozialrevolutionären Musiker, ja.
So, genau. Strips. Sly and the Family Stone und The Who, genau, Jefferson Airplane.
Ach, The
Santana,
Who war auch schon, oder?
Santana, das ist natürlich auch geil.
Yeah.
Santana, Can't Heat, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane, genau, dann...
Keimzeit von auch
dran. Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills, Nash and Young,
Jimi
Hendrix, Country Joe and the Fish, 10 Years After, Joe Cocker. Geil, also es hätte sich gelohnt. Also vom Line, vom Billing her würde ich sagen, top.
Natürlich.
Richtig geil. Ja, also das wäre, glaube ich, cool gewesen. Also,
und ich glaube, die haben alle Drogen verteilt und haben wohl...
Ja. Nee, LSD eigentlich und sowas vielleicht nicht. Aber es waren 400.000 Menschen da. Es ging 3 Tage in den Woods,
ist im Staat New York, glaube ich.
Genau,
oder?
White Lake, genau.
War wohl auch sehr, sehr schlammig und sehr, naja, sehr wenig zu trinken gab es wohl. Also, ich hätte auf Platz 1 noch die Schlacht am Teutoburger Wald. Das ist
ehrlich?
Ja, habe ich schon so viele Filme drüber gesehen und so, also die Varusschlacht, ne, also sozusagen das war ja die Schlacht, wo im 9. Jahrhundert, im Jahr 9 nach Christus war es eigentlich, da haben 3 römische Legionen in Germanien eine vernichtende Niederlage erlitten gegen das germanische Heer unter der Führung von Arminius, der dann später so als Hermann bezeichnet wurde und so, ne.
Hermannsdenkmal, ist doch jeder mal hingefahren als...
Das Hermannsdenkmal ist ja nicht so eine, so ein Ding aus dem 19. Jahrhundert, ne, wo die dann so ein Verehrungsort, weil das wurde dann irgendwie umgedeutet zu so einer deutschen Kultstätte oder so, ne, was natürlich eigentlich das historisch gar nicht hergibt, aber so, und man geht eben davon aus, dass dass wohl ein Zug war von einer Streitmacht der Römer von 20.000 Soldaten und 5.000 Tieren, also 20 Kilometer langer Zug. Und das hätte mich halt mal interessiert damals, weil es gibt ja, wie gesagt, es gibt eben darüber ja zig Serien und Filme und alles Mögliche. Und wie das damals wirklich so war, hätte ich gerne mal gesehen. Also weil die Vorstellung ist ja immer so im Grunde auch geprägt durchs 19. Jahrhundert und durch Hollywood, dass das eben so irgendwelche muskulösen, blonden, langhaarigen Männer in Fellen waren, die dann da eben über die, über diese zivilisierten, etwas, was über die Römer hergefallen sind oder so. Ne? Und das, ich, also ob das wirklich alles so war, das glaube ich ja eher weniger. Ich würde mich einfach interessieren, ne? Also tja, das war auf jeden Fall wohl eine sehr unangenehme, unheimliche Situation für die Römer, weil es halt auch von der Landschaft her so unübersichtlich und es war ja damals alles noch Urwald wohl in Mitteleuropa, ne? Und ja, also ganz anders, ne? Und ganz andere Menschen auch, die waren ja untereinander sehr zerstritten, die Germanen, das waren ja alles so kleine
Ganz anders als in Woodstock, ne?
Also auf jeden Fall anders, ne?
Ich lache nur gerade auf, weil diese Diskrepanz zwischen deiner Nummer 1 und meiner Nummer 1 ist
sowieso geil. Ja, was? Ich habe schon so viele Hollywood-Filme darüber gesehen und immer, nee, es wird aber alles so dargestellt.
Ich finde das total cool, ja. Ja, ist ja witzig, auf jeden Fall.
Na, also ich meine, das kann ja nicht so gewesen sein, dass die Deutschen damals alle aussahen wie Arnold Schwarzenegger. Das ist doch viel weniger. Das ist doch Quatsch, oder?
Nee, ich finde, das ist doch nicht so verbreitet dann, ne?
Deswegen, das ist ja immer so, was in den Filmen immer so kommt, das ist ja immer alles so albern, so ein bisschen, ehrlich gesagt. Naja.
Nee, stimmt. Genau, das glaube ich, es gibt, weiß ich nicht, weil jetzt im Hermannsdenkmal war ich jetzt schon ein paar Mal, ich musste irgendwie
ja,
auf so einen Berg gut oder so, ne? Musst du irgendwie so
ja,
einen
ja
Wald da ewig so laufen.
Genau, okay, ist, ja, ehrlich gesagt, also ich glaube, da muss eigentlich, ich kann man nur sagen, wer da noch nicht war, da müsst ihr nicht hin.
Nein, nee, ist richtig, genau. Aber
ehrlich gesagt,
aber oh, es, ja, gibt, es muss da irgendwie historische Forschung geben, wie die da so halbwegs so rumrannten, irgendwie mit was für Klamotten und Frisuren.
Ja, oder ja, es gibt natürlich, aber das Problem ist, es gibt fast nur immer diese Bilder und diese Grafiken aus dem 19. Jahrhundert, als denn so diese deutsche Nationalstaatsbildung anstand und man sich so eine romantische Illusion geschaffen hat, wie man sich das gerne vorgestellt hätte, dass dann eben, wie gesagt, diese wilden, langhaarigen, blonden Deutschen dann irgendwie da irgendwie über diese kleinen, wüchsigen, schwarzhaarigen Römer hergefallen sind und das ist im Grunde Asterix-Comic, nur eben ohne dass es lustig war. Und das kann ich mir jetzt weniger, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt weniger. Das ist halt, halte ich eher für so einen eitlen Selbstbetrug. Aber ja, so eine Fantasie der deutschen Nationalstaaten damals, der deutschen Bevölkerung damals eher.
Ja. Du hättest mal, ich wundere mich, dass du angewandte Kulturwissenschaft studierst und nicht Geschichte irgendwie. Das irgendwie.
Ja, es hat mich auch immer, bis heute interessiert mich das, das stimmt.
Ja. Gab es doch gar kein Aufbauseminar oder dazu, ne? Irgendwo bei uns. Nee, Geschichte gab es gar nicht.
Ja, ja.
Nicht, dass ich wüsste.
Nee, und vor allem sowieso Kriegsgeschichte und so Schlachten und so, das war eigentlich ein absolutes No-Go in der deutschen Geschichtswissenschaft. Das ist ja jetzt, ändert sich ja gerade wieder. Aber das war eben, über viele Jahre wurde das eher so. Es gab dann eher Friedensforschung und sowas. Und naja, ist alles so Zeitgeist auch teilweise.
Ja. Ja. Aber schön, dass wir das alles mal hier so offen
besprochen haben.
Offen überreden konnten.
Von, von Woodstock bis zur Hermannsschlacht.
Ja. Bei meiner eigenen Geburt war ich auch dabei. Das ja, auch genau, die habe ich jetzt nicht. Aber dann sind wir doch durch, ne? Oder?
Ja.
Ja, toll. Super.
The best of the best. Last exit under the night. Thank you and good night.
So, wir sind schon wieder way over time hier. 1:30, also das sollte doch, wir wollten uns doch bessern, aber.
Ja, naja, tut mir leid, hat aber Spaß gemacht, war ein schönes Thema.
Ja, fand ich auch, auf jeden Fall. Ja, richtig gut. Ja.
Hat Laune gemacht.
Ja, was bleibt noch? Sorry.
Ja. Nächstes Mal ist dann Folge 175. Da haben wir, ich weiß nicht, ob das mit dem Inhalt was zu tun hat, wahrscheinlich eher nicht. Wir haben ein Nesca auf dem Cover, so ein Nesca aus den 70er Jahren und müssen aber nicht darüber reden.
Können auch. Ach, schade. Aber die Top 10 machst du noch, ne? Du
bist ja, ja, genau. Ja, genau.
Ja, dann. Ja, gut. Ja. Bist du noch ein bisschen Zeit, aber genau, guckt Ripley, das ist wirklich zum dritten Mal jetzt hier.
Zum dritten und letzten Mal.
Muss ja ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Ich gucke mich heute Abend die letzte Folge. Bin schon sehr gespannt, weil ich weiß nicht, wie es ausgeht.
Ja. Der talentierte auch. Mr. Ripley. War das nicht, oder war das mit Matt Damon? Kann das sein?
Mit Matt Damon.
Ja, ja, genau.
Genau.
Ja, okay, hab ich geguckt. Ja, das kenne ich. Das war gut.
Genau. Ja, gut, dann haben wir es doch, oder? Ist noch was. Schöne Grüße nach draußen.
Ja, kommt gut durch den April, ne? In 14 Tagen hören wir uns wieder und Genau. Dann wieder ein anderes Thema. Dann und nächstes Mal machen wir es dann wirklich ganz kurz, versprochen.
Genau, dann machen wir wieder eine ganz kurze Ausgabe. So ungefähr, dann bleiben wir eine Stunde 20 oder so.
Wie gesagt, machen entweder mal unsere Lieblingszahlen oder unsere Lieblingsfarbe, ganz einfach.
Genau, ja, stimmt.
Was Kurzes.
Das ist meine Lieblingszahl. Aber dann nur höchstens dreistellig.
Oder Lieblingskörper, so lange. Ja, unser Lieblingskörperteil, aber ohne Erklärung. Ellenbogen.
Die Lieblingsfinger und Zehen. Die Reihenfolge, in der Reihenfolge. Ja. Ohne Erklärung.
Nee, Quatsch. Okay, sag mal, was dein Lieblingszeh?
Die Stinkefinger, also, weiß ich nicht, muss ich noch drüber nachdenken.
Ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, für mich ist dicker Onkel. Großer Onkel ist mein Lieblingszeh.
Siehst du, nicht, genau, und nicht spoilern, ne? Gut, bleibt wie ihr seid, schönen Dank fürs Zuhören, wer es hier durchgehalten hat, Glückwunsch und ja.
Ja, gute Besserung.
Lasst ein Abo da und macht einen Daumen nach oben.
Früher haben wir jetzt immer noch einen Witz erzählt.
Ach, früher gab es das auch nicht mehr, ne? Ah, nicht stimmt, ja.
Ein gespielter Witz gab es dann immer noch, aber das haben wir jetzt auch nicht
mehr. Ach, ehrlich?
Ja, dann lassen müssen, aber was haben wir denn halt noch aus Pietät dann gelassen, als er verstorben ist?
Ja. Na gut.
Ach, man kann nicht alles haben.
Nee. So, jetzt fängt er wieder an.
Ach, du lieber
Gott. Wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen.
Er nervt, ja.
Ich mache ein Fade-Out, warte, ich mache mal ein Fade-Out. Mach's gut, Eggert, war schön, bis bald und liebe Grüße und fangt die Sonne ein.
Genau, angenehmen Frühlingsbeginn und die Vögelchen zwitschern, lasst euch gut gehen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.